Ich weiß nicht, also ich fände es irgendwie, es verändert irgendwie so ein bisschen auch mein Weltbild einfach, wenn ich mir jetzt vorstelle, zum einen England aus der EU, das United Kingdom zerfällt, ja, in Schottland und dann gibt es halt irgendwie England und Wales.
Ja, und Irland.
Und Irland weiß man jetzt
weiß
noch nicht.
Weiß man auch noch nicht, ob die gehen.
Die haben ja aber auch eigentlich geschlossen für Bleiben gestimmt, ne? Da gab es, glaube ich, nur ein oder zwei Regionen vielleicht.
Ja, bei Schottland war es noch krasser, also die haben ja komplett.
Ja, über 80% Mehrheit in allen Regionen für den Verbleib.
Also jeder Wahlbezirk war schön auf der Karte zu sehen, war einfach grün. Ja, einfach nur so bum, 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 grün bleiben. Deshalb kann ich durchaus nachvollziehen, dass die Schotten sagen, okay, wir wollen in der EU bleiben. Und die Schotten haben ja eh ein großes Unabhängigkeitsbedürfnis. Durchaus. Und wird man sehen, ob die rechtlichen Voraussetzungen da stimmen werden.
Okay, sollen wir mal anfangen?
Ja, fangen wir an.
Pixel-Diskurs-Podcast, Episode 3. Herzlich willkommen, Stefan Simon hier am Mikrofon. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de. Ihr könnt uns auch auf iTunes und sämtlichen anderen Podcast-Services abonnieren. Und bei mir ist Sebastian Möller. Basti, möchtest du dich kurz erstmal vorstellen?
Ja, erstmal ein herzliches Hallo an die Zuhörer. Ich bin, wie eben schon der Stefan gesagt hat, Sebastian Möller. Ich bin jetzt ganz frisch hier beim Pixel-Diskurs. Und was soll ich noch sagen? Genau, ich bin Student, ebenfalls Politikwissenschaft, aber keine Panik, heute geht's um
das EU-Referendum.
Oh, EU-Referendum, genau, das ist. Nee, nicht weglaufen, nicht ausschalten.
Nicht schon wieder dieses Thema.
Nicht schon wieder. Ja, wir nehmen einen Tag nach dem EU-Referendum Großbritanniens auf, deshalb sind wir doch alle ein bisschen kribbelig.
Ja, eben. Und du bist jetzt auch, eigentlich war ja der Plan in der Pixel-Diskurs-Podcast Episode 1, war ja der Plan, dass Sophie und ich das sozusagen immer machen. Jetzt haben wir uns aber dazu entschlossen, wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren. Wir nehmen jetzt immer wöchentlich auf, wie ich schon gesagt habe, jeden Samstag nehmen wir auf und am Sonntag veröffentlichen wir dann. Und Sophie hat gesagt, das ist ein bisschen zu viel, das ist ein bisschen zu zeitaufwendig. Wir versuchen aber auch den Podcast ein bisschen kürzer vielleicht zu halten. Und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir jetzt nicht immer irgendein super großes Thema oder sowas vorbereiten, sondern wir haben mehrere Kategorien, durch die wir so durchpflügen.
Ja, und, deshalb, mit einem Mähdrescher.
Mit einem
durch die Themen pflügen.
Diskursiver Mähdrescher. Und deshalb, wir reden immer grundsätzlich, also es sind die grundsätzlichen Kategorien. Wir sprechen darüber zuerst, was wir im Moment so spielen. Dann gibt's eine kurze Presseschau, in der wir so einen kleinen Überblick über interessante Artikel und Internetfundstücke der letzten Woche geben. Dann haben wir eine Top 5, dieses Mal Top 5, die E3-Highlights.
Richtig, unsere 5 E3-Highlights jeweils. Das wird sehr spannend, denn wir wissen nicht, was der jeweils andere sich ausgesucht hat.
Eben, wir wissen auch nicht, wir haben dann danach, das kommt das Pixel-Diskurs-Quiz. Und wir wissen noch nicht, eigentlich, also häufig werden wir einen Gast dabei haben, aber dieses Mal hat sich jetzt einfach niemand gefunden, weil irgendwie in dem Kolloquium komischerweise niemand die E3 verfolgt.
Keiner gesehen.
Niemand.
Unglaublich.
Und deshalb haben wir jetzt anderweitig uns Quizfragen organisiert vom Kumpel von Basti.
Richtig, dem guten Bastler NNP aus dem PS4News.de Forum. Herzliche Grüße an dich.
Schöne Grüße. Er hat uns Quizfragen geschickt und wir kennen die Quizfragen noch nicht, aber wir werden später dann das Pixel-Diskurs-Quiz spielen.
Richtig.
Zum Abschluss gibt's noch Veranstaltungshinweise und den Song der Woche. Aber zuerst mal interessiert mich natürlich vor allem, Basti, was spielst du im Moment so?
Im Moment spiele ich Blizzards Erfolgs-Shooter Overwatch auf der PlayStation 4. Und das ist ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Und es geht ja auch aktuell durch die Decke. Ich glaube, 10 Millionen Spieler weltweit. Blizzard hat mal wieder gezeigt, wenn sie was anpacken, es wird automatisch irgendwie zu Gold. Das würde ich auch gerne mal hinkriegen. Und es ist ein Heldenshooter in Comic-Look. Unterschiedliche Heldenklassen quasi. Also vom Angriff über den Heiler bis Tank, ganz klassisch. und Support-Charaktere 6 gegen 6, die sich dann ordentlich auf die Mütze hauen. Macht sehr viel Spaß und ist auch schön gebalanced vor allem. Also das haben sie sehr schön hinbekommen zwischen den einzelnen Charakteren, dass da keiner komplett overpowered ist. Ganz schön, ja.
Bist du üblicherweise so ein Multiplayer-Mensch?
Ich spiele gerne Multiplayer, durchaus. Ob es jetzt ein Overwatch ist, ein Call of Duty, Battlefield. Aber ich mag auch storylastige Spiele. Davor habe ich nämlich Uncharted 4 durchgespielt. Ein wunderschönes Spiel.
Hast du auch in Multiplayer reingeschaut?
Habe ich auch reingeschaut, allerdings ganz kurz, weil Uncharted ist für mich eine Singleplayer-Reihe. Und als solche funktioniert der vierte Teil extrem gut, besser als die ersten drei.
Ja.
Wie ich finde, weil die Schussgefechte zum Beispiel nicht mehr so überbordend sind, sondern ein ordentliches Maß finden. Und auch die Handlung ist sehr schön erzählt. Also wer es noch nicht gespielt hat, nachholen.
Unbedingt, ja. Ich habe auch ein bisschen, also ich habe den Uncharted Multiplayer eine Weile gespielt. Mhm. Ich bin eigentlich weniger der Multiplayer-Mensch. Einfach, weil ich auch einfach, wobei das ändert sich ja jetzt vielleicht, ich habe jetzt dich in meiner Friendlist.
Ja.
Und ich finde immer so bei Multiplayer-Titeln, da braucht man halt auch irgendwie die richtigen Leute, mit denen man das so machen kann. In Uncharted habe ich dann hin und wieder mal mit einem Kumpel dann noch ein bisschen gespielt und fand das eigentlich auch ganz cool. Also ich könnte mir schon vorstellen, mal in ein Multiplayer-Spiel einzutauchen, auch längerfristig, aber dafür bräuchte ich schon irgendwie, weiß ich nicht, Leute, die mich auch dann bei der Stange halten.
Das ist generell ganz wichtig und vor allem jetzt hier bei erstgenanntem Overwatch, also man kann auch random mit zufälligen Leuten spielen, aber es ist natürlich weit hilfreicher, wenn du Leute hast, wirklich ein Team von deinen 6 Leuten oder 5 Freunden dann halt, mit denen man zusammenspielt und jeder hat seinen Charakter, den er halt kennt und den er halt auch spielen kann und natürlich die Kommunikation über Headset im besten Fall, weil wenn man die nicht hat, dann läuft man relativ panisch durch die Gegend und guckt, okay, wo ist der nächste Gegner, was ist das nächste Ziel? Innerhalb des Multiplayers. Und da ist es natürlich besser, wenn du dann Leute hast, die das, ja, mit denen man kommunizieren kann. Jeder hat so seinen Teil, den er beiträgt zum Gameplay.
In der letzten Woche ist rumgegangen die Webseite thegoparcade.com. Hast du es mitbekommen?
Habe ich schon gehört, ja.
Das ist so eine, weiß ich gar nicht, ob es ein Kollektiv ist. GOP Arcade is an ongoing series of lightweight games designed to make all the hoopla surrounding the election slightly more enjoyable. Da geht es um den amerikanischen Wahlkampf. Und die haben so kleine Browser-Flash-Spielchen gebastelt.
Ah, okay.
Zum Wahlkampf. Die haben so einen politisch kommentierenden Charakter. Gibt es zum Beispiel Thoughts and Prayers, The Game, wo du sozusagen, du siehst so eine Karte von den USA und da tauchen dann so Symbole auf, hier und da Mass-Shooting, so und so viele Leute killed und dann musst du sozusagen mit Thoughts and Prayers, musst du dann so in Wechsel die Tasten drücken, T und P.
Oh Gott.
Um das dann. Ja, aber das funktioniert halt nicht. Und dann gibt's irgendwie so einen Button in der Mitte, da steht drauf Regulate Gun Controls.
Und den drückst du aber dann. Und
den kannst du nicht drücken. Den kannst du nicht drücken.
Oh, super.
Oder so Sachen wie auch Trump-Toss. Fand ich auch ganz gut. Fling Mexicans over a wall and make America great again. Da kannst du sozusagen Mexikaner, die mit so einem Sombrero da langlaufen, musst du dann so mit so einem Mausklick überall so eine Mauer schmeißen. Und da ist dann so Greatness of America, so ein Balken, der dann steigt. Und das sind halt so politisch kommentierende kleine Spiele. Habe ich mir angeschaut jetzt in der letzten Woche und ich fand das echt gut. Also wenn euch das interessiert, thegoparcade.com. Einfach mal vorbeischauen.
Was ich da auch noch empfehlen kann, ist, der ein oder andere kennt wahrscheinlich den Surgeon Simulator. Und da gibt es jetzt ein Add-on und da operiert man dann Donald Trump.
Hat er auch ein Gehirn dann?
Das ist die Frage.
Oder ist es nur
so, also man operiert, soweit ich weiß, das Herz. Also, ja,
Herz fehlt.
So, Herz fehlt, einfach gucken. Hat Donald Trump ein Herz? Könnt ihr dann nachprüfen.
Das war meins. Hast du noch was?
Nein.
Was im Moment zu beschäftigen?
Also jetzt, man ist in diesem Post-E3-Gewusel noch bei den ganzen Seiten und Gerüchten und was da alles ist. Aber jetzt speziell? Nein.
Ich habe nämlich noch, also was Kurzes, genau, was ich noch habe, ist Resident Evil 7, Beginning Hour.
Ah.
Hast du es mal angespielt, diese Demo?
Ja, die habe ich mir runtergeladen. Genau, kann man sich, ich glaube, es ist aktuell noch im Store.
Ja, ich glaube, es bleibt auch dort, ne?
Ja, wie bei PT.
Ja, wobei PT jetzt nicht mehr dort ist.
Wir hoffen, dass es nicht wie bei PT läuft.
Ja, na, wahrscheinlich nicht. Also, es ist auch nicht so gut wie PT.
Nee.
Also, es ist irgendwie, ich hatte ja so vor der Sony-Pressekonferenz habe ich so fünf Predictions aufgestellt.
Ja, was kommen wird.
Fünf Tipps, genau. Und ich lag mit fast allem richtig. Und eins, womit ich richtig lag, und das war so ein ganz, es war einfach nur so ein Schuss ins Blaue, war nämlich eine meiner Voraussagen war, PlayStation VR wird präsentiert mit einem Titel, der frappierend an PT erinnert.
Ah.
Und genau das war nämlich dann Resident Evil 7 Beginning Hour, wo man auch so am Anfang auf dem Boden liegt, dann steht man auf, sieht so seine Hände und ist man in so einem gruseligen Haus. Aber ja, also ich fand das irgendwie schon, also es hat schon was, es hat mich schon auf eine gewisse Art und Weise involviert. Mhm. Es hat mich aber nie so erschrocken oder mir diese Verunsicherung und Beklemmung verschafft, wie PT das geschafft hat. Man merkt einfach, es fehlt die Genialität dahinter. Es ist solide und es hat auch so ein Rätsel, wie zum Beispiel diesen Puppenfinger.
Den findet man relativ am Anfang. Ne? Ja.
Und niemand weiß, wofür der da ist.
Also, habe ich auch da gesagt, ich habe mir jetzt auch keine Lösung angeguckt, weil ich mit voller Absicht mir gedacht habe, ich wollte es selbst herausfinden, aber wahrscheinlich kriegst du das selbst nicht hin.
Du kannst halt, es gibt mehrere Enden und du kannst schon irgendwie, indem du jetzt dieses oder jenes machst, kriegst du ein anderes Ende. Wobei das sind also Unterscheidungen im Detail. Und es gibt zum Beispiel eine Axt, die man finden kann, wenn man bestimmte Dinge tut, die aber dann scheinbar auch zu nichts da ist. Und diesen Puppenfinger eben, den man kann ihn nicht verwenden und niemand weiß, es ist das Internet jetzt die letzte Woche total beschäftigt. Was macht man mit diesem Puppenfinger? Auf Twitch habe ich mir Leute angeschaut, die das gespielt haben. Und die haben, also Searching for Secrets war das dann. Die sind stundenlang in diesem Haus rumgelaufen, haben versucht, alle möglichen Gegenstände irgendwie zu manipulieren. Und
das war ja bei PT ähnlich, weil PT war ja als Demo so ausgelegt, dass du das quasi streamen musst, dass du es mit anderen spielen musst, um das Ende zu finden, weil wenn du das nicht gemacht hast, also ich musste mir auch da die Komplettlösung angucken tatsächlich, weil man kommt bei PT nicht drauf. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht so läuft wie bei PT, ja, dass wir dann jetzt die Demo haben und das Spiel bei den letzter Sekunde dann doch noch gecancelt, aber das glaube ich nicht. Januar, glaube ich, sollte es kommen.
Ja, bei Resident Evil 7, das kommt ganz bestimmt. Das hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun mit dieser Beginning Hour Demo.
Die hieß ja auch ursprünglich anders. Es gab ja bei auf der Gamescom konnte man ja bereits letztes Jahr eine VR-Demo spielen, die hieß The Kitchen. Und das war letztendlich Resident Evil. Das war ja dann der große Reveal für die Leute, dass die dann gesagt haben, oh Gott, das ist ja Resident Evil. Also anscheinend ist das schon viel länger in der Mache.
Ja, also diese kleine First-Person-Experience.
Genau, wo du dann in der Küche bist. Und ich habe selbst nicht gespielt, ich habe mir nur Berichte angeguckt von Leuten, die es wohl gespielt haben und die haben gesagt, man ist in dieser Küche drin, man kann sich umgucken, aber man kann sich nicht groß bewegen und ist so ein gruseliger Typ hinter einem und mein Tipp ist ja, wir werden den ersten Herzanfall kranken bei einer VR, beim VR-Horrorspiel erleben, weil die Entwickler müssen echt aufpassen, auch jetzt bei Resident Evil 7, je nachdem wie das Nervenkostüm von einem ist, da reicht es schon, wenn einer Buh macht. Und weil das ja wirklich sehr immersiv sein soll mit Virtual Reality jetzt, ich kann mir vorstellen, dass das schon einige Leute ein bisschen mehr erschreckt, als wenn man das jetzt ganz klassisch als Third-Person-Titel auf dem Fernseher zockt.
Mich hat ja PT, so wie es war, am Screen schon fertig gemacht. So. Und ich glaube, das ist echt, ich stimme dir total zu. Ich glaube, das trifft sowohl bei Shootern, die also sehr so ein Call of Duty Ding, was irgendwie, wo alles mega schnell funktioniert und sowas, dann müsstest du ja, wenn du so ein VR-Headset aufhast, die ganze Zeit den Kopf hin und her reißen. Und ich glaube, mir würde das bestimmt so ein gewisses Unwohlsein, so eine Motion Sickness und sowas verschaffen. Und ich glaube auch. Da
muss man auch echt gucken.
Ich glaube, bei VR, da musst du schon spezifisch das darauf anlegen. So. Du kannst jetzt nicht einfach irgendwie, bei sowas wie Minecraft mag das funktionieren oder so.
Ja.
Dass man einfach sagt, gut, da setzt man jetzt diese VR-Funktionalität irgendwie mit drauf. Aber nicht bei jedem Spiel.
Nee, weiß Gott nicht. Also man wird die Grenzen von VR, das werden die Entwickler austesten. Welche Genres gehen damit besonders gut, welche nicht. Und Shooter und Horrorspiele eignen sich natürlich perfekt. Und vor allem im Horrormarkt durch so Spiele wie Outlast zum Beispiel.
Ja.
Was ja in den letzten Jahren gezeigt hat, okay, dieser klassische Third-Person-Horror zieht bei den Leuten nicht mehr ganz so. Ja, man macht es jetzt noch immersiver, indem man halt wirklich aus der Ego-Perspektive das Ganze erlebt. Und bei VR ist natürlich dann prädestiniert dafür. Bei Shootern habe ich so ein bisschen noch Bedenken, weil man ja, es gibt ja auch für PlayStation VR zum Beispiel so eine Kanone, so eine Plastikkanone.
Ja, genau, so eine, ja, habe ich schon mal gesehen.
Die sieht aus wie so ein Fahrradgestell eigentlich, was man abmontiert hat und so ein Pronöpel vorne drauf gehangen hat, der leuchtet. Und da stehst du ja. Und ich weiß nicht, ob man Lust hat, so eine Kampagne wie beim Call of Duty zum Beispiel jetzt, nehmen wir an, das hätte, ich glaube, es hat sogar VR-Level, meine ich, mitbekommen zu haben. Aber man stellt sich vor, das machst du jetzt wirklich 4-5 Stunden stehst du dann da und ballerst durch den leeren Raum. Ich glaube, das geht durchaus auf die Beine.
Und würdest du dann aber auch, wenn du diese Kanone hast, die hast, musst du ja mit zwei Händen halten, diesen Controller. Genau. Und hast du dann
an einem Teil
hast du einen Stick?
Genau, du hast vorne, also das kann man jetzt schlecht beschreiben.
An dem linken Griff
ist der Stick.
Und damit läufst du auch
und dann schaust du dich halt mit dem Headset um und auf der anderen Seite von diesem Gestell, also auf der anderen Seite jetzt von dem Stick,
ah, okay.
Da ist noch eine Trigger-Taste für Bomben.
Ah, zum Beispiel, okay.
Oder Granaten.
Okay. Ich verstehe. Also ich glaube, diese VR-Sache...
Und du hast natürlich den Zeigefinger, klar.
Ja, lass uns diese VR-Sache, müssen wir uns auf der Gamescom mal anschauen und müssen mal sehen, wie das tatsächlich wirkt.
Gamescom,
Was ich im Moment noch spiele, ist Final Fantasy X HD Remaster.
Da hast du dir aber auch wieder ein Mammut-Ding ausgesucht.
Ja, ich versuche vor allem die Platin-Trophäe zu kriegen.
Ja, du bist ja auch irre.
Ich habe Final Fantasy X ja sehr geliebt früher. Das war so das Spiel meiner Jugend. Und jetzt habe ich das aber nie... Das ist mir jetzt klar geworden, als ich mal so durch diese Trophies geschaut habe. Ich habe das nie komplett durchgespielt. Ich habe also klar, okay. Also die Story ja, aber ich habe nie die ganzen optionalen Sachen gemacht. Und jetzt ist die Chance. Jetzt habe ich das auf der PS Vita und kann das da ganz gemütlich halt so spielen. Und da muss man aber unheimlich viel grinden. Und gerade wenn man dann in diesen optionalen Bereich kommt, und das ist das, was mich momentan hauptsächlich beschäftigt tatsächlich.
Man kann es ja sogar. Das ist ja ein Cross-Plattform-Titel. Also wenn man das jetzt noch auf der PS4 hätte. Dann kann man die Spielstände immer wechseln zwischen der Vita und der PS4. Das heißt, man kann unterwegs dann manchmal grinden und dann, wenn jemand Interesse hätte, dann könnte er auf der PS4, ich glaube auf der 360 kam es auch oft, ne, nicht auf der 360, auf der One.
Das weiß ich jetzt nicht.
Glaube ich nicht.
Weiß ich nicht.
Korrigiert uns.
Aber also das Ding ist auf jeden Fall, dass ich habe das gekauft als PS Vita-Spiel und da ist es kein Cross-Plattform. Also du kriegst dann nur die PS Vita-Version.
Ja, genau.
Du kannst
müsste man sich dann nochmal die PS4-Version holen.
Genau. Und 10.2 ist halt noch dabei. Und dieser Kurzfilm, Final Fantasy The Calm.
The Calm, okay. Heißt ja,
keep calm. Kann man sich anschauen. Muss ich mir aber dann nochmal anschauen. Habe ich noch nicht gemacht. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal in die Presseschau.
Ja.
Soll ich den Jingle? Ich habe einen Jingle vorbereitet.
Ja, bitte. Warte. Das ist ein wunderbarer Jingle.
Jingle?
Ja, los.
Die Presseschau.
Im Pixel-Diskurs-Podcast.
Ja, wir sind nämlich jetzt das erste Mal nicht im Medienzentrum in der Tonkabine, sondern wir sind bei mir zu Hause. Und da ich Musiker bin, habe ich hier so ein Klavier stehen. Da hängt noch ein Ukulele, eine Gitarre, so eine Rassel hier hängt. Ist da noch, siehst du?
Ey, wenn ihr das sehen könntet, ne? Also hier stehen lauter Musikinstrumente.
Hier ist eine Rassel.
Das können wir auch.
Da können wir dann also musikalisch. Zu jeder Zeit können wir irgendwie musikalisch uns hier betätigen. Und ich habe nämlich einfach keine Lust mehr darauf, auf diese, weißt du, diese nervigen, lizenzfreien Stücke
in irgendeiner Bibliothek. Die du dann irgendwie suchen musst, das lizenzfrei.
Nein, also, da mache ich lieber selbst. Der Kevin Paulix hat gesagt, ich habe mich da bei ihm beklagt und habe gesagt, ich wühle jetzt hier schon seit Stunden in dieser Bibliothek von lizenzfreien Stücken und finde irgendwie nichts. Und dann hat er gesagt, ja, du bist doch Musiker. Und da habe ich gedacht, stimmt eigentlich, ne? Und dann auch sowas hier. Errate das Instrument.
Ach, das ist... Ja, spiel mir das Lied vom Tod.
Gut, ne?
Das ist wunderprächtig.
Hier auch.
Vor allem an so einem Gestell. Es ist
ja, das kann man sich so umhängen eigentlich.
Ah, okay, das hängt man sich dann
um. Und dann hat man dann kann man gleichzeitig Gitarre spielen und dann so. dim.
Ja. Also wir sind bestens ausgestattet, um euch
auch musikalisch zu... Eine Blockflöte habe ich auch noch, aber das erspare ich dir jetzt.
Oh Gott, Blockflöte.
Warte mal.
Erinnerungen werden wach.
Hast du mal Blockflöte gespielt?
Meine Schwester hat Blockflöte gespielt in der Grundschule und hat mich damit malträtiert.
Ich
spiele eigentlich. Das macht sie Gott sei Dank heute nicht mehr.
Ich spiele eigentlich gar nicht Blockflöte, ich tue aber hin und wieder mal so.
Ah, okay.
Hier,
stellst du dich dann mal auf die Straße und machst da.
Errate den Soundtrack. Sorry. Ich spiele diesen Song eigentlich nicht. Nee, warte mal, es muss anders anfangen.
Ah.
Kennst du?
Warte, der Anfang, das kenne ich doch.
Willst du einen Tipp?
Ja, gib mir einen Tipp.
The Elder Scrolls?
Ah, das ist Elder Scrolls. Skyrim müsste es sein, oder?
Nee, ja, es kommt in Skyrim oder kommt das gleiche Thema vor.
Oder war es Oblivion?
Nee, es ist Morrowind.
Ja, natürlich habe ich mich. Morrowind habe ich nicht gespielt. Ich habe Oblivion habe ich gespielt und Skyrim. Aber die Melodie taucht da ja auch immer wieder auf.
Ja, die ist, glaube ich, das Grundthema von The Elder Scrolls. Und ich habe das irgendwann mal, Blockflöte hat meine Mama gehört und dann hat die, hier, Blockflöte brauche ich nicht mehr. Und da habe ich da so ein bisschen drauf rumgetrötet. Und dann, okay, aber wir waren eigentlich bei der Presseshow.
Ja, wollte ich gerade sagen, genau. Presseshow.
Damit
fing es an und dann sind wir musikalisch geworden.
England ist aus der EU ausgetreten und es gab mehrere Artikel jetzt, hier wired.co.uk, aber auch Polygon, die sich mit der Frage befasst haben, wie dieses Referendum sich auf die Games-Industrie auswirkt.
Richtig, da habe ich auch was zu gelesen, ja.
Und da ist es natürlich irgendwie zu erwarten, klar, dass die Arbeitsmigration sich einfach verändert auch. Dass es vielleicht nicht mehr so einfach ist für Publisher und für Entwicklerstudios, die hauptsächlich in England sitzen, Arbeitskräfte aus dem europäischen Raum irgendwie zu bekommen.
Ja. Also, dass sich auch die Studios, es gibt ja einige Studios, die in England sitzen. Auch einige große natürlich, hier Rockstar North zum Beispiel sitzt in Großbritannien oder Rocksteady, die ja die Arkham-Spiele gemacht haben, sitzen, glaube ich, auch in England. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das in Zukunft dann auch verschieben wird. Also, dass dann Studios wieder mehr auf europäischem Festland gegründet werden. Vielleicht sogar mehr so skandinavischer Raum, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das wäre gut möglich. Da ist es ja dort.
Genau.
Also
wir sehen, wie das in den nächsten 2 Jahren ist, je nachdem, wann jetzt der Countdown läuft offiziell, wann offiziell die Verhandlungen über das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU laufen. Weil, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, der gute David Cameron möchte erst ab Oktober, aber seitens der EU hat man schon klar gemacht, nee, wir würden gerne, dass das Referendum selbst als Startzeitpunkt für die Verhandlungen gilt.
Dann hast du 2 Jahre Zeit, ne?
Genau, man hat 2 Jahre Zeit dann auszuscheiden. Und ich glaube, das wird ein ziemlich hässlicher Scheidungskrieg. Das befürchte ich echt, dass man jetzt die EU so ein Signal setzen möchte, okay, Leute, das passiert euch, wenn ihr austretet. Das kann im schlimmsten Fall wirklich passieren, dass man halt, weil natürlich gibt es auch in anderen Ländern solche Begehrlichkeiten.
In den Niederlanden, Geert Wilders hat angekündigt, dass wenn er gewählt wird, dann wird er auch so ein Referendum bemühen.
Ja, und Marie Le Pen in Frankreich hat ja auch schon sich gefreut wie Bolle darüber, über das Referendum und über den Ausgang. Und nächstes Jahr sind ja auch Präsidentenwahlen in Frankreich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es werden sehr interessante Zeiten politisch folgen für Europa. Und wie der Ausgang ist, ich glaube, man möchte es sich stellenweise nicht vorstellen.
Donald Trump hat sogar den Engländern gratuliert zu dieser Entscheidung. Wenn Donald Trump dir zu einer Entscheidung gratuliert, dann hast du richtig was falsch gemacht. Dann hast du
habe ich auch auf Facebook gelesen, wunderbarer Satz. Und es war.
Ja.
Passt also auf.
Also es wird auf jeden Fall einen Einfluss geben, den dieser Austritt oder eventuell sogar der zunehmende Zerfall der EU auf die Games-Branche auch hat. Und ich glaube, da müssen wir einfach abwarten. Ich fand da eigentlich die Reaktion der deutschen Bundesregierung erstmal ganz okay, irgendwie zu sagen, ja, also England soll schon trotzdem auch irgendwie noch ein wichtiger Partner und Verbündeter sein. Und wir wollen jetzt keine vorschnellen Reaktionen und entsprechend würde ich jetzt auch nicht irgendwie anfangen, wie wahnsinnig über Details zu spekulieren.
Ja.
Es ist klar, dass es einen Effekt haben wird und der Effekt wird gerade für die Games-Industrie mit Sicherheit nicht positiv sein.
Das bestimmt nicht. Vor allem bin ich sehr gespannt, dadurch, dass jetzt der Pfund einfach mal um 30%... 10% runter, aber ja genau, 10% runter, aber es ist der höchste Wert seit 30 Jahren, so rum war es.
Genau.
Gefallen ist einfach mal schlagartig. Ich bin sehr gespannt, wie das vor allem mit den Preisen für Videospiele sein wird. Ob die jetzt günstiger einkaufen werden oder teurer, im UK-Preis.
In England, meinst du?
Ja. Müssen, glaube ich, günstiger, oder?
Du müsstest, wenn kurzfristig also der,
zumindest.
Das im Verhältnis zwischen Euro und Pfund ist der Euro jetzt, also der Euro ist immer noch weniger wert als das Pfund,
ja.
Aber es hat sich ein bisschen angenähert, sodass du jetzt ja günstiger Spiele aus England importieren kannst.
Ja, also wer jetzt Uncut Sachen aus England möchte, jetzt ist eure Chance.
Jetzt ist die Chance, bevor dann die Zölle eingeführt werden.
Genau, jetzt noch schnell zuschlagen.
Nummer 2. Die Kollegen von Paidia.de haben ein Sammelband publiziert. Wir haben das ja auch schon mal gemacht. Also hier Bernhard Runzheimer und Thomas Bendels, Sabrina Strecker. Wir hatten auch diesen Sammelband. Und Paidia haben das auch gemacht. Die haben uns das nachgemacht, könnte man also sagen.
Schämt euch.
Redaktion Paidia. I'll Remember This. Funktion, Inszenierung und Wandel von Entscheidungen im Computerspiel, heißt der Band. Ist
ein wunderbar griffiger Titel.
Ja, I'll Remember This ist ja schon schön. Ne? I'll Remember This ist ja so bei Walking Dead, erscheint das ja immer oben so in der Ecke, wenn man irgendeine Entscheidung trifft.
Mhm.
Und da sind lauter berühmte Leute dabei hier mit Beiträgen von Franziska Ascher, nein, wer ist noch dabei? Tobias Unterhuber natürlich, Robert Baumgartner. Also hier sind lauter Leute dabei, die irgendwie auch in den Game Studies aktiv sind. Beim Werner Hülsbusch Verlag ist das erschienen. Ich habe den bestellt schon, diesen Sammelband. Der hat aber noch nicht bekommen. Vielleicht klingelt gleich der Postbote und bringt den Band.
Also dann machen wir eine Audio-Guide durch diesen Sammelband. Ihr könnt nichts sehen, ja. Aber wir versuchen dann quasi wie der Pantomime, ja, es versucht Bild darzustellen, ja. Mit Worten, ja. Wir malen mit Worten.
Und,
wir sind ja auch hier von Kunstdrucken umgeben, das seht ihr nicht. Lauter Monets.
Lauter Monets und weiß ich nicht, Kasperlein Friedrich. Ja.
Genau.
Also, falls ihr das interessant findet, ich habe den jetzt bestellt für meine Masterarbeit.
Toi, toi, toi.
Und werde dann auch mal reinschauen, kann er vielleicht in der nächsten Episode ein bisschen was drüber sagen. Weiß ich nicht, ob wir jetzt da eine Rezension zuschreiben, müssen wir mal schauen. Aber ich denke, ein Blick ist es auf jeden Fall wert. Und die Paidia-Leute machen ja immer gute Sachen so. Was haben wir noch? Ich hatte noch irgendwas mitgebracht. Nummer 3. Rainer Siegel. Es muss immer mindestens eine Sache von Rainer Siegel vorkommen in der Presseschau. Im Standard und dann später auch auf videogametourism.at erschien ein Artikel namens Marketingblase Games. Der Hype schadet allen. Und es geht dabei um die E3. Ich zitiere Rainer Siegel. Wer die E3 als Hauptbühne des Mediums Videospiele sieht, glaubt auch, dass Transformers 3 stellvertretend fürs Medium Film stehen kann.
Der Vergleich wäre gewagt.
Ja, naja, er sagt quasi im Prinzip, das ist so die zwei Hauptprobleme, die er in diesem Artikel beschreibt. Einerseits wollen Spieler irgendwie an dieser Vorfreude, ja, von irgendwie Spielen, die kommen, partizipieren. Andererseits erwarten sie aber auch irgendwie eine objektive Berichterstattung seitens der Journalisten. Und diese beiden Erwartungen zusammen zu erfüllen, ist eigentlich quasi unmöglich. Weil du kannst diesem Hype dann halt verfallen, kannst das mitfeiern und das ist dann toll, kriegst auch viele Klicks und so. Aber er sagt, im Grunde ist es dann so, dass die journalistischen Magazine sich zu einem verlängerten Arm der PR-Abteilung von den Publishern machen.
Es kommt ja auch nicht selten vor, dass Videospieljournalisten im Laufe ihrer späteren Karriere als PR-Leute arbeiten, auch für Firmen. Gibt es einige bekannte Beispiele. Jetzt ganz aktuell, war ich ganz überrascht, jetzt die Maxi Gräf, die früher für GamePro zum Beispiel geschrieben hat, journalistisch, und jetzt ist sie als PR-Frau bei Microsoft. Ich war überrascht, habe ich dann auf der E3 gesehen, dachte, okay, also man sieht einfach die Karrieren von im Videospieljournalismus, die können sehr viele Wege nehmen und halt auch mitunter dahin. Und was den Hype angeht, ja klar, also wer kennt das nicht, dass man sich auf ein Spiel freut und denkt, oh, das wird das beste Spiel ever werden, weil man vielleicht auch sehr großer Fan ist, wie zum Beispiel jetzt Last Guardian, würde mir jetzt einfallen, hat einen Riesenhype damals gehabt, jetzt wurde es letztes Jahr nochmal neu angekündigt. Keiner hat so wirklich Ahnung, wie es wirklich wird, aber trotzdem sind alle heiß auf das Ding wie auf eine Bulette. Also, und ich will nicht wissen, wie das Internet toben würde, wenn gerade dieses Spiel jetzt nicht den Erwartungen entspricht, die die Leute an das Spiel haben.
Ja, ich finde das ein schöner Satz, den ich noch ergänzen möchte von Rainer Siegel auch genau dazu. Er sagt, so ist es kein Zufall, dass der absolute Großteil an Berichterstattung über Videospiele erfolgt, solange das Produkt noch nicht existiert. Kleine Ellipse. Nichts ist schneller vergessen als der Blockbuster, der gestern erschienen ist. Und ich finde, das trifft genau die Sache auf den Punkt. Ich stimme ihm hier absolut zu. Es ist eigentlich super schade. Ich glaube auch, es bringt vor allem das Problem mit sich, dass wir das kontemplative Nachdenken über Games, das Interpretieren, Analysieren, das Teilen von Erfahrungen des Spielens selbst, dass wir das sehr schnell aus dem Auge verlieren, weil wir immer sozusagen auf die Spiele schauen, die noch nicht erschienen sind. Und sobald sie erschienen sind, sind sie eigentlich irrelevant. Man sieht das ja, dass irgendwie so Formate, die jetzt irgendwie sich mit Spielen beschäftigen, die nicht unbedingt neu sind, die jetzt nicht diese klassischen Games-News machen, wie Super Level oder was weiß ich, die haben wesentlich geringere Klickzahlen, einfach weil sie sich an diesem Hype nicht so sehr beteiligen.
Ja, also wer sich zum Beispiel im Retro-Bereich dann engagiert und da schreibt, klar, ne, so der Hype auf das erste Super Mario wirst du nicht mehr generieren können. Und entsprechend die Klickzahlen, Leute verfallen sehr gerne den Hype. Ja. Und es gibt einige Spiele, wo man dann am Ende merkt, okay, das ist ein nettes Spiel, aber dadurch, dass die Erwartungshaltung so hoch ist an das Spiel, ruiniert man sich auch selbst einen Teil des eigentlichen Spaßes, den das Spiel einem vielleicht bieten kann. Siehe ein The Order zum Beispiel. Ja.
Hatten wir gerade drüber gesprochen. Oder auch, ja, wenn du dir sowas anschaust wie hier, ich fand das eigentlich fast schade, sowas wie Firewatch.
Ja.
War so ein Ding, was irgendwie dann auch für eine kurze Zeit super gehypt war.
Und dann wieder weg.
Ja. Weg. Komplett weg.
Hätte es nie gegeben.
Ja, als hätte es kein Gedächtnis. Und Rainer Siegel gibt hier noch ein paar abschließende Worte dazu und er sagt, vielleicht sollte man im Interesse von Spielerinnen und Spielern, aber auch der Branche selbst, die Lautstärke wieder einmal etwas reduzieren und sich statt auf die immer hysterischer werdende Produktion kreischender Vorfreude aufs Wesentliche konzentrieren. Gute Spielideen umzusetzen und das emotionale Verhältnis, das Spielerinnen und Spieler ihrem Medium in außerordentlichem Ausmaß entgegenbringen, nicht nur von einem Hype zum nächsten begleiten. Denn letztlich hat die ewig erneuerte Vorfreude auf das revolutionäre Erlebnis, das einem für die Zukunft versprochen wird, auch einen Nachteil. Irgendwie erscheint einem das mit irgendwann ebenso großer Vorfreude erwartete Spiel, das man soeben in die Hand bekommen hat, nur als unzureichender Ersatz für all die uneingelösten Versprechen der Zukunft. Starke Worte,
ja, oder? Ja, durchaus sehr starke Worte und auch richtige Worte, wenn man drüber nachdenkt. Also, wir wollen ja jetzt keinem der Zuhörer jetzt sagen, dass sie sich nicht auf Spiel XY freuen sollen. Ganz im Gegenteil, das gehört irgendwo natürlich auch dazu, die Vorfreude.
Ja.
Aber vielleicht sich selbst und dem Spiel gegenüber ein bisschen fairer sein und sagen, okay, vielleicht ist es nicht die große Weltenrevolution an Spiel, die jetzt auf mich zukommt bei dem nächsten Blockbuster. Aber es wird dennoch ein unterhaltsames, vielleicht sogar auch begeisterndes Spiel sein. Das kann man dann ja nicht sagen vorher. Und wer sich dann selbst halt das kaputt macht, indem er sagt, oh, das wird das beste Spiel ever, und dann fällt er auf die Nase und dann merkt er, oh, es ist ja doch nur ein Spiel. Es ist halt nicht die Erwartungshaltung, die ich mir selbst aufgebaut habe, über vielleicht Wochen oder Monate hinweg, bevor das Spiel kam.
Wo es dann auch dazu kommt, dass irgendwie Leute sich auf No Man's Sky so sehr freuen, wird es verschoben, gibt es gleich wieder Morddrohungen. Also Morddrohungen sind ja so die Standardweise der Kommunikation.
Mittlerweile, ja.
Im Internet.
Mittlerweile wird alles mit Morddrohungen geklärt. Ja, und ich freue mich auch auf No Man's Sky, Freue ich mich tatsächlich sogar sehr. Aber hast du nicht mitbekommen, warum das so oft verschoben wurde?
Wurde es für VR optimiert vielleicht?
Nein, es gab einen Rechtsstreit mit Sky.
Ach, stimmt, richtig, genau. Sie durften.
Und das war der, genau. Also ich gehe fest davon aus, dass das der eigentliche Grund war, warum das so oft verschoben wurde, weil sie halt nicht sagen konnten, wann ist dieser Rechtsstreit jetzt vorbei? Und Sean Murray hat das auf Twitter sehr schön kommentiert. Er hat dann nachher gesagt, jetzt nachdem dieser Rechtsstreit vorbei war, er ist sehr, sehr froh, dass in Zukunft es niemals so etwas wie Skynet geben wird aus Terminator, weil das Wort Sky darin vorkommt. Und dann würde Sky bestimmt als Sender Einspruch dagegen erheben. Weil genau um dieses eine Wort ging es tatsächlich. Es ging um Sky.
Ja, aber das ist doch albern. Daran
hatten die Rechte. Natürlich ist es albern, weil man, wer denkt denn jetzt ernsthaft an bei No Man's Sky?
An den Fernsehsender.
Ja. Also die Connection erschließt sich mir nicht ganz.
Vor allem haben die einen Begriff. Das ist ja, du kannst ja nicht, das ist ja ein ganz normales englisches Wort, das kannst du ja einfach interpretieren lassen.
Also, wir leben in sehr, sehr lustigen Zeiten, was Rechtsprechung angeht. Und ich befürchte, Leute versichern sich bestimmte Körperteile, ja, auch für viel, viel Geld. Ja. Und es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann jemand sagt, ich patentiere Luft. Ja. Wenn wir an diesem Punkt angelangt sind, dann bitte ich doch um entsprechenden Widerstand.
Ja, wenn man, Wasserprivatisierung ist ja auch.
Ey, das, ja.
Aber gut, ja. Nummer 4. Hourglasslake.com ist eine Webseite, die sich viel mit Queer Game Studies beschäftigt. Dort habe ich eine Autorin gefunden mit dem Namen Bonnie Ruberg. Und sie hat geschrieben, Queer Game Studies 101, an Introduction to the Field. Ich möchte da gar nicht super viel zu sagen. Wenn ihr diese Seite euch anschaut, die Links zu all diesen Sachen, die ich hier aufzähle, findet ihr natürlich in den Shownotes auf pixeldiskurs.de, hourglasslake.com. Die arbeitet an einer Publikation mit dem Titel Queer Game Studies, Gender, Sexuality and a Queer Approach to Game Studies. Erscheint dann im Frühling 2017. Und auf dieser Seite, unter diesem Link, findet ihr eine Bibliografie mit lesenswerter Literatur zum Thema Queer Game Studies. Ihr findet eine Liste von Spielen, die sie empfiehlt, sich mal anzuschauen. Und auch Konferenzen, die irgendwie in einem thematischen Bezug stehen. Falls ihr also beabsichtigt, irgendwas über Queer Game Studies zu schreiben oder euch gerne damit befassen wollt, dann schaut mal auf hourglasslake.com vorbei.
Definitiv. Macht das.
Und die letzte Item, was ich hier habe, ist Nummer 5 von spielkult.hypothesis.org. Die heißen aber eigentlich auch anders. Und zwar Spielkulturwissenschaften, genau, aber die URL ist spielkult.hypothesis.org. Also ganz zugänglich.
Sehr.
Und zugänglich. Da erscheinen immer die digitalen Gespräche. Das ist super. Kennst du das?
Nein.
Die digitalen Gespräche ist quasi eine Serie. Dieses Mal trägt sie den Titel, diese Episode sozusagen trägt den Titel von der verbotenen Liebe des Spielejournalismus und der Game Studies. Und okay. da sind mehrere Autoren beteiligt. Arno Görgen, Rudolf Inderst, Eugen Pfister, Robert Glashüttner, Conny Lee und natürlich Rainer Siegel.
Natürlich.
Wer sonst. Und das sind so Gespräche, die wie ein Theaterstück aufgebaut sind.
Ach.
Und das ist echt, das ist richtig gut geschrieben. Das ist diese Woche, glaube ich, das Beste, was ich gelesen habe. Inklusive aller möglichen anderen Sachen, die ich gelesen habe. Ja, nicht nur mit Games-Bezug. Mhm. Und da steht dann sowas wie Moment, hier habe ich was rausgeschrieben. Wer sagt das? Ich glaube Eugen Pfister. In so einem, die haben so ein gestelztes Jargon. Mhm. Zitat: Wenn junge Kulturjournalisten und Kulturjournalistinnen anfangen, in ihren Überlegungen zu Computerspielen Adorno zu zitieren, stelle ich mir die Frage, wozu es uns Kulturwissenschaftlerinnen und die Game Studies überhaupt noch braucht. Haben wir nicht alle unsere Studien mit dem hehren Ziel angefangen, den Geheimnissen des Spiels auf den Grund zu folgen und die ganze Welt an unseren Erkenntnissen teilhaben zu lassen? Zugleich haben wir verlernt, unser Wissen so zu kommunizieren, dass auch Nichtwissenschaftlerinnen es verstünden. Schuld daran ist ja nicht unbedingt die Überkomplexität des Gegenstandes oder unserer Gedanken, sondern vielmehr unsere oft unnötig verklausulierte Sprache, die wir uns im akademischen Rahmen anerziehen. Sind also nicht Kulturjournalistinnen im Grunde die besseren Wissensvermittler? Die besseren Kulturwissenschaftlerinnen? soll ich sowas?
Schöne Frage, ja.
Sowas bewegt man da.
Weil ich aber schön dieses Pathos, was da drin steht.
Und die haben dann so kleine Anweisungen immer. Da steht dann der Name immer von demjenigen, der spricht. Mhm. Und dann so eine kleine Anweisung, so tritt hinter dem Vorhang hervor oder sowas. Oder schleift seinen Federkiel, während die Person spricht.
Schleift ihr auch euren Federkiel?
Ja. Und der sagt ja auch einen letzten Satz, den ich noch vor. Und dann hier, fertig mit Presseschau. Rainer Siegel nämlich, der muss noch mal zu Wort kommen. Der kam noch nicht dran heute.
Nein, überhaupt nicht. Wer noch mal?
Also Rainer Siegel sagt, höhnisch auflachend, welch idealistische Unschuld. Bemerkst du denn nicht, dass all das, was dir an der Wissenschaft so große Freude bereitet, nur der Zuckerguss ist aus einem Brikett, auf einem Brikett aus Torf? Wohl dem, der aus seiner 100-seitigen Seminararbeit die 2-3 spannenden Gedanken herauszufiltern vermag und diese in einem frischen Essay von 2 Seiten niederschreibt, auf das er gelesen werde, statt nur zitiert. Rainer Siegel.
Ja, er hat einfach mal gedroppt. Ja?
Guter Mann.
Mach mal.
Liefert ab. Okay, ich würde sagen,
ja.
Wir haben unsere Zeit wahrscheinlich jetzt schon fast überstrapaziert mit der Presseschau hier.
Ja, war ja wichtig.
Wir müssen mal zum Hauptthema jetzt kommen, oder?
Hauptthema. Oh ja, wir haben ein Hauptthema, stimmt ja.
Die Top 5.
Da war irgendwas.
Top 5. Die großen Top 5. Habe ich mir abgeschaut von Fest und Flauschig, dem Podcast Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Ja, wer den noch nicht gehört hat, nachholen.
Ja, auf Spotify gibt's den und die machen immer die Top 5. Oder die großen 5 heißt es, glaube ich, bei denen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich auch gut. Wir haben ein spezifischeres Klientel und irgendwie auch ein spezifisches Thema. Die machen halt sowas wie irgendwie die Top 5 der Sachen, die man beim Bäcker kaufen kann oder sowas, ja. Wir machen halt irgendwas immer mit Videospielen.
Die Frage, was man beim Bäcker kaufen kann, finde ich essentiell. Definitiv. Also, ob man da jetzt Erdbeertörtchen oder, wobei die hört man sich ja mit, glaube ich, in der Konditorei, ne? Aber ein Käsebrötchen zum Beispiel, top, ja, würde bei mir ganz oben landen.
Käsebrötchen?
Ich mag Käse.
Okay, wir dürfen jetzt nicht hier, ich würde jetzt schwelgen.
Sonst würden die Leute noch hungrig.
Ja, das ist ja so ein weltpolitischer Bäcker-Leckereien-Podcast.
Alter, das wäre einfach, ihr seht, wir haben sau viel, wir haben Brexit, wir haben Brötchen.
Ja,
alles mit B.
Und wir haben die E3-Highlights. Was hast du denn auf Platz 1 deiner E3? Also wir haben es jetzt nicht sortiert.
Genau, ne? Wir haben es nicht sortiert, wir haben einfach
Die Top 5.
Genau. Auf Platz 1, oder habe ich direkt den großen Brecher? Soll ich damit schon mal anfangen? Projekt Scorpio von Microsoft. Also Project Scorpio, das ist direkt mal der erste Brecher, den ich raushauen möchte.
War das denn Brecher? Warum war das denn Brecher?
Weil, vielleicht muss man erklären, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Microsoft hat zwei neue Iterationen ihrer Xbox One angekündigt. Und die eine war die Xbox One S oder Slim, also eine kleinere Variante der jetzigen Xbox, die HDR-Gaming unterstützt und auch einen UHD-Player mit sich bringt, also für UHD-Blu-Rays. Und wird, glaube ich, sogar damit aktuell Stand jetzt den günstigsten UHD-Player überhaupt auf dem Markt liefern. Viel interessanter war jedoch zum Ende der Pressekonferenz die Ankündigung von, ich glaube, es war Phil Spencer, der auf die Bühne kam und dann einfach mal die Project Scorpio angekündigt hat. Eine Xbox One mit 6 Teraflops Leistung, 4K-Gaming nativ und das auf Konsole. Und da saß ich zu dem Zeitpunkt gerade mit Freunden in einer PlayStation-Party.
Ironischerweise auf der PS4.
Ja, dann auf der PS4. Und wir waren alle ziemlich baff. Also, man hat sich eigentlich gar nicht mehr eingekriegt, weil jeder, der sich mit Videospielen ein bisschen beschäftigt, auch mit Videospiel-Hardware, der weiß, 4K-Gaming, das ist schon sehr hardware-intensiv, vor allem bei Computern. Und diese Leistung von 6 Teraflops ist schon ziemlich heftig, wenn man bedenkt, dass eine GTX 1080 beim PC, ich glaube, die hat 8 Teraflops Leistung, also schon sehr, sehr viel, was da, ich glaube, es waren 320 Gigabyte pro Sekunde, die da an Leistung noch durchgeschleust werden. Man hat jetzt nichts zum Gehäuse gesehen und auch keine, noch nicht finale, genaue Specs, aber dieses Wort, diese Zahl, 6 Teraflops, die hat schon einen riesen Impact gehabt, vor allem, weil es das auf Konsole in der Form noch nicht gab.
Aber weißt du, warum ich jetzt da keine Luftsprünge gemacht habe?
Nee, aber ich könnte es mir vorstellen.
Kein Preis.
wurde nicht gesagt, ne?
2017 irgendwann, haben sie ja gesagt. Genau. Irgendwann im Herbst, also 2017.
Wahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft.
Zum Weihnachtsgeschäft 2017, meinetwegen auch ohne Preis angekündigt. Ja, klar ist das irgendwie cool, dass sie da sowas Neues basteln. Und sie müssen natürlich jetzt irgendwie beeindrucken. Aber also ich meine, diese Ankündigung ist irgendwie so. Also ich glaube, sie hoffen ein bisschen auf die Vorschusslorbeeren. So. Mhm. Wir machen dann nächstes Jahr irgendwie was Cooles, weil wir haben jetzt im Moment noch nicht so richtig was zu präsentieren. So. Mhm. Und irgendwie wollen sie ja jetzt gegen, also wollen jetzt ja irgendwie alles auspacken, was ihnen gegen Sony irgendwie noch einfällt.
Ja.
Und aber also ohne Preis und bis 2017, weiß ich einfach nicht.
Also bis dato wird noch viel Wasser die Lahn runterfließen. Und der Preis wird, ich glaube, haben sie nicht sogar von einem Premium-Preis gesprochen? Also ich würde auf 600 Euro würde ich definitiv so in dem Bereich tippen. Also da ist dann auch wieder die Frage, wer das tatsächlich will. Und was man definitiv kritisieren kann, ist an dieser Strategie, wer jetzt keinen 4K-Fernseher hat, und das wurde, glaube ich, auch von Microsoft so kommuniziert,
genau,
hat groß keinen Vorteil von dieser Hardware. Was bringt es dir dann, die super High-End-Maschine stehen zu haben, wenn du kein Ausgabegerät hast, über das du das dann dir entsprechend anschauen kannst? Und dann ist selbst ein Full-HD-Fernseher, dann kann man sich auch eine normale Xbox kaufen. So generell kann man übrigens auch sagen, wo wir gerade bei Microsoft sind, bei der ganzen PK, die fand ich relativ mau, weil die Spiele, die sie angekündigt hatten, haben mich nicht komplett überzeugt. Und was auch noch gesagt werden muss, die meisten Spiele sind nicht mehr Xbox One exklusiv. Die werden jetzt auch für Windows 10 PCs erscheinen. Und dann muss man sich, wenn man PC-Spieler ist, fragen, wozu brauche ich jetzt noch eine Xbox One? Aber ja, dennoch, rein von der technischen Seite hat es mich dennoch sehr beeindruckt und deshalb landet es bei mir in der Top 5.
Also ich habe eine kleine erstmal. Es war auch eine vorhersehbare Geschichte, war auch sogar in meinen Voraussagen. The Last Guardian hat ein Release-Date bekommen, kommt im Oktober 2016, ist also nicht weit entfernt. Es gab noch einen netten Trailer dazu. Mhm. Das war alles sehr vorhersehbar. Ich glaube auch, dass The Last Guardian kein absolutes Meisterwerk oder sowas jetzt unbedingt wird.
Wie viele Jahre ist das jetzt schon in Entwicklung?
Ich glaube, der ist doch 8 oder 10 Jahre oder so, ne?
Ich glaube, 10 Jahre müssten es sein. Also wirklich, das ist die Sache mit dem Hype, ne? Also auch ein tolles Beispiel eigentlich. So, das hat Hype jetzt gerade und ob es den dann gerecht wird. Also ich glaube, es wird ein nettes Spiel und durchaus auch eins, was vielleicht auch Denkanstöße bieten wird. Da ist ja wieder Team Ico dran. Und die machen ja immer sehr besondere Spiele wie Shadow of the Colossus oder eben Ico. Und war es doch, ne?
Ja. Ja, genau.
So, und von daher denke ich schon, dass die versuchen werden, eine emotionale Bindung, die deinen Hauptcharakter und dieses Tier, ich glaube, es heißt Trico.
Trico, ja.
Ja, also was diese Beziehung zwischen diesen beiden Figuren, dass die gefestigt wird, das, vielleicht kriegen sie das hin. Es kann natürlich auch sein, dass die im Laufe der letzten 10 Jahre einfach auch sehr viel über Bord vielleicht auch geworfen haben an Story, was sie haben wollten, oder auch Gameplay.
Ja.
Also ich sehe es ähnlich wie du. Ich freue mich dann, wenn es dann da ist endlich, aber ob das jetzt der große Brecher wird, bezweifle ich auch.
Was hast du auf Nummer 2?
Auf Nummer 2 habe ich, Sekunde, muss ich nochmal, hier, ja. Nein, nicht, habe ich die jetzt gerade gelöscht? Ich hoffe nicht.
Liste gelöscht, oder was?
Ich hoffe, ich habe die Liste jetzt nicht gelöscht. Ich werde es trotzdem kurz mal sagen, auf 2 habe ich Death Stranding von Hideo Kojima, angekündigt auf der PlayStation-Konferenz.
Genau.
Das war, wer den Trailer noch nicht gesehen hat, Trailer gucken. Und danach seid ihr wahrscheinlich genauso schlau wie vorher.
Ja, es hat einen Konzept-Trailer. Es ist auch nicht unbedingt die Engine, die letztendlich verwendet werden wird. Genau. Sie haben ja irgendwie er hat ja irgendwie erzählt, dass er irgendwie zwischen 2 Engines noch überlegt, welcher nehmen soll. Und das hängt dann auch ein bisschen mit dem visuellen Stil, der sozusagen erreicht werden soll, zusammen. Aber vom Konzept her würde ich sagen, klar,
es wird ein Hideo Kojima, das merkt man sofort.
Ja, mit so einem Baby, das an so einer mechanischen Nabelschnur hängt und so weiter. Also das.
Und tote Tiere, die am Land gespült sind, Krabben, Wale, die auch so eine Nabelschnur haben, dann ins Wasser führt. Und ein nackter Norman Reedus, wo ich dann sofort gedacht habe, natürlich wieder Norman Reedus nach PT.
Klar,
dass er sich das nochmal antut, in der Hoffnung, dass es diesmal hoffentlich auch kommt.
Aber ohne Capcom, Konami, ohne Konami.
Ohne Konami, deshalb, also man hat ja auch gesehen, wie gelöst Kojima war, als er auf der Bühne kam. So sein leichter Größenwahn schimmerte durch. Ja, er hat einfach mal den Badass-Auftritt, kommt auf die Bühne und sagt, I am back.
Mit diesen Lichtpanels,
ja, genau, die auf dem Boden noch so. Die dann immer angegangen sind, wenn er da langgelaufen ist. Also wirklich so. Das hat genießt der gute Hideo auch ein bisschen, aber er darf das. Er darf so ein bisschen wahnsinnig sein, weil Kojima, das muss man halt sagen, der liefert bei Videospielen. Und da denke ich auch, Death Stranding, wie gesagt, wir wissen eigentlich so gut wie nichts.
Das kannst du auch 2019 oder
ja,
sowas.
Das wird auch in 3 Jahren, ja, also das wird noch dauern, aber ich denke mal, es wird wieder was sein, was ein Mindfuck wird. Der Trailer war schon einer und wer das letzte Metal Gear gespielt hat, da fängt das Spiel mitunter mit einem brennenden, fliegenden Wal an. Kojima!
Mit einem brennenden, fliegenden. Ich hab's also noch nicht gespielt.
Es ist in der Cutscene halt und so. Ich werde nicht verraten, in welchem Zusammenhang das ist, aber nur so viel. Dieses Bild von diesem, ich glaube, es ist sogar ein Blauwal. Also wirklich. Kojima, das ist. Man kann es nicht beschreiben. Wahrscheinlich hat er auch irgendwo einen an der Meise, aber auf eine sehr, sehr positive Art, die ich sehr mag.
Also, wir hypen noch für weitere 3 Jahre das kreative Genie Kojima.
Ja,
bis dann
versuchen wir.
Death Stranding.
Bis es dann kommt und dann wieder alle enttäuscht sind.
Naja, nee, ich glaube nicht, dass da Enttäuschung großartig zustande kommt.
Ich glaube, der weiß,
der liefert, was er macht. Der liefert auch ab, der ist wie Rainer Siegel.
Genau.
Nummer 2 habe ich Detroit. Das war eine meiner Vorhersagen, war, dass David Cage auf der Bühne irgendwie eine halbe Stunde lang darüber spricht, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
Das kann nicht.
Und dann Detroit vorstellt. Aber er war nicht da. Fand ich auch gut, dass die Konferenz genauso aufgebaut war, wie sie war. Ein Spiel nach dem anderen, schön genau. Live-Orchester und so.
Oh, das war super mit dem Orchester.
Komm ich später noch. Genau, der Detroit-Trailer, den fand ich wirklich gut. Es war keine super große Sache. Es wurde nicht so verkauft, als das ist jetzt irgendwie die Überrevolution. Und ich glaube auch, dass das gut ist, so diese Erwartungen daran erstmal ein bisschen niedrig zu halten. Aber es gab da diesen schönen Trailer mit diesem Androiden, der ein Kind als Geisel nimmt, ein Mädchen, und auf so einer Veranda steht. Und so ein Agent, der auch ein Android ist, und man verhandelt. Und es gibt wieder unterschiedliche Ausgänge der Situation, je nachdem, was man sagt. Ich finde das super spannend. Entscheidungen im Videospiel, das war ja auch dieser Paidia-Band, um den es da ging, sind für mich einfach irgendwie so eine Sache, die mich immer fesseln. Wenn ich mich irgendwie zwischen Sachen entscheiden muss oder weiß, es hängt jetzt von dem, was ich sage oder von meinen Handlungen ab, ob dieser Android stirbt oder das Mädchen stirbt oder beide oder ich.
Was ich auch sehr mutig fand in der Szene, dass man halt gerade dieses Ende als erstes gezeigt hat, von den vielen, die es ja gibt, weil jede kleine Entscheidung beeinflusst ja dann das Endergebnis. Und ich fand das sehr mutig, dass sie direkt das Ende gezeigt haben, wo das Mädchen stirbt. Und das wurde auch nicht irgendwie weggecuttet, sondern du siehst wirklich, wie der Geiselnehmer mit dem kleinen Mädchen halt herunterfällt.
Ja.
Und das fand ich war schon ein ordentlicher Einstieg und das setzt auch direkt erstmal so eine kleine Duftmarke. So, damit du sagst, okay, es sind halt wirklich schwere Konsequenzen, die du als Spieler treffen musst. Und das haben sie ja mit Heavy Rain schon sehr schön gemacht. Daran hat es mich auch am meisten noch erinnert, ja. Also dieses hier Detektiv sein und Sachen analysieren. Ja,
an, ich glaube, Norman hieß er auch, dieser Agent, ne?
Ja, ja, der hat auch ein sehr cooler Satz, auch der dann fiel, ja, wo dann gesagt wurde, ja, ich bring dich um, glaube ich, hieß es dann. Und dann sagte er, geht nicht, ich wurde nie geboren. Also
ja.
Das ist super, im Englischen noch schöner, aber
Detroit auf jeden Fall.
Ja, Detroit.
Vormerken. Kommt, ach nee, kein Release-Date angekündigt.
Wurde kein Release-Date.
Aber ich nehme mal am 2017 irgendwann, im Laufe 2017.
Auch das beruhte ja ursprünglich auf einer auf einer Demo.
Auf der Kara.
Ja.
Demo.
Genau.
Ja. Was hast du auf Nummer 3?
Auf der 3 Sekunde. Ich habe das nämlich hier auf dem Handy. Auf der 3 habe ich God of War.
Oh, ich auch.
Ja,
das beide
ist, God of War. Habe ich mir gedacht, God of War. Auf der 3 God of War. Natürlich God of War. Damit hat die Sony PK angefangen.
Das war der Hammer.
Und es war genial. Also erstmal nur, du hast ja erstmal nur das Orchesterspielen gehört. Und ich fand es auch cool, dass der Dirigent auch tatsächlich der Komponist war von dem God of War Soundtrack.
Genau, der hat die ganze Konferenz ja
komplett durchdirigiert und gemacht und das war Hammer. Also man muss sagen, von allen PKs war das die mit dem definitiv stilvollsten Auftritt. Wirklich mit dem Theater, was sie angemietet haben. Das war ziemlich cool und God of War, Hammer. Also wenn du denn das erste Mal siehst, also es spielt ja jetzt nicht mehr im alten Griechenland. Jetzt geht es ja in die nordische Mythologie.
Ja.
Und Kratos hat einen Sohn. Wo er den auf einmal her hat, weiß ich nicht. Ach ja, und er hat einen Hipsterbart.
Ja.
Und ich glaube, sie wollen, sie haben ja auch einiges geändert, also wirklich umgeworfen. Man hat jetzt nicht mehr diese festen Kameraperspektiven, sondern man hat eine Over-Shoulder-Kamera, und wo man den Charakter Kratos dann halt dann sieht. Und man hat jetzt nicht mehr dieses mit diesen Orbs sammeln, so, zumindest habe ich das jetzt nicht gesehen im Gameplay.
Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht mehr. Das würde da nicht so richtig reinpassen, ne?
Es wird, glaube ich, auch etwas intimer, so ja, von der generellen Stimmung her, weil auch
diese einfühlsame Vater-Sohn-Beziehung, die sie ja porträtiert haben, fand ich super stark, dass er erst habe ich mir gedacht, da ist ja dieser Satz, der Junge versucht dieses Reh zu jagen und schießt einen Pfeil ab, aber irgendwie, ne, also total unkoordiniert, und dann sagt er zu seinem Vater, zu Kratos, I'm sorry, und dann sagt Kratos,
don't be sorry,
be better.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ouch.
Er ist immer noch irgendwo Kratos. Ja. Ich finde es aber schön, dass sie halt versuchen, diesen Charakter Kratos, naja gut, ich wollte sagen, aus seiner Komfortzone rauszubringen, aber Kratos hatte nie eine Komfortzone.
Er war immer nur wütend.
So, und das finde ich schön. So, jetzt ist er nicht mehr nur wütend. Jetzt muss er halt sich wirklich um ein Kind kümmern. So. Und ja, er muss halt lernen, seine Wut zu kontrollieren. Und das sieht man ja auch im Trailer sehr schön, dass er an der einen Stelle, wo er dann von dem Pfeil getroffen wird, von seinem Jungen, erwartet, dass er ihm eine watscht, was er dann nicht tut.
Habe ich auch gedacht.
Er ist eigentlich ganz cool. Er tötet dieses Riesen-Ungetüm, geht dann dahin und so, tut mir leid, und er nur, weiter, du hast noch einen Hirsch zu jagen. Ja, also das ist ein bisschen cooles Faktor hat Kratos immer noch.
Ja, vor allem, weil er auch, genau diesen Kontrast finde ich so stark. Er bekämpft dieses Riesenviech, kriegt auch noch den Pfeil von seinem Sohn in die Schulter, ist dann aber, also reagiert so unterkühlt, und zu dem Zeitpunkt denkt man immer noch so, ist er jetzt eigentlich irgendwie so total der schlechte Vater eigentlich? Aber dann kommt diese Szene mit dem Reh, und obwohl er gerade dieses Riesenungetüm problemlos erschlagen hat, geht es dann um diesen kleinen Schnitt an dem Körper des noch atmenden Rehs. Und er führt so ein bisschen die Hand von seinem Sohn, er unterstützt ihn, er sagt irgendwie so, ja, also das musst du jetzt machen, das musst du lernen. Mhm. Und gibt ihm eigentlich ganz viel Kraft und Unterstützung. Und irgendwie fand ich das so stark, das hätte ich nicht gedacht, dass God of War es irgendwann mal schafft, mich so zu berühren auf so eine Art und Weise.
Den fast noch schöneren Moment fand ich, dass man der eigentlich, glaube ich, sogar noch danach dann ist, nachdem das Reh getötet wurde, sieht man da ganz kurz, wie Kratos sich ganz kurz überlegt, ob er seinem Jungen vielleicht nicht die Schulter tätschelt. So ganz kurz sieht man das, und dann macht das halt doch nicht. Aber das fand ich war sehr stark, eben weil es eben einen Kratos zeigt, der jetzt nicht mehr nur auf 180 ist, sondern der versuchen muss, sich in einer völlig fremden Welt, weil das hat man auch sehr schön im Trailer gesehen, wenn man genau drauf achtet, dieses Vieh, was sie angreift, dieses Riesenmonster, spricht anscheinend ich weiß nicht, ob es Schwedisch oder Norwegisch ist, aber das spricht auf jeden Fall eine Sprache, die Kratos nicht versteht. Das einzige Wort, was man verstanden hat als Publikum, war Valhalla. Mhm. Und es scheint wohl so zu sein, das habe ich noch von den Entwicklern gelesen, Kratos kann tatsächlich die Sprache nicht, der Junge aber kann sie, weil er da groß geworden ist.
Er ist auf ihn angewiesen auch
zum Wissen. Er ist auf ihn noch angewiesen, also in dieser Welt, ja, in dieser nordischen Welt. Und dass man jetzt indirekt diese Idee von David Jaffe, die er ja ursprünglich mal hatte, also dass Kratos sich durch die verschiedenen Mythologien metzelt, dass das jetzt indirekt auch wieder aufgegriffen wird. Ja gut, der Olymp ist jetzt ziemlich leer.
alle tot.
Alle tot, alle weg. Und ich hätte mich auch gefreut, wenn sie das ägyptische Setting genommen hätten, persönlich. Mhm. Aber ich finde auch, nordische Mythologie ist noch relativ unverbraucht. Ja, also auch, das kann man auch im Videospiel machen. Und ich bin sehr auf die Designs gespannt, der Götter. Also wie ein Thor aussieht, ein Odin oder ein Loki. Die werden ja hoffentlich dann auch mal drin vorkommen. Und vielleicht wird God of War tatsächlich mehr als nur eine Schlachtplatte, sondern liefert uns auch mal eine richtig gute Story.
Ja, das glaube ich auch. Und soll ich dir sagen, was ich auf Nummer 4 habe?
Ja, mach das.
Also Nummer 3 jetzt übersprungen war schon God of War. Ja, und Nummer 4 haben wir eigentlich auch schon erledigt. Das ist nämlich das Sony-Orchester generell. Das komplette Setting. Einfach weil ich finde, und also viel müssen wir da gar nicht drüber sprechen, aber im Kontext von God of War hat schon drüber geredet, dass irgendwie God of War Komponist ist, hat es dirigiert, komplette Konferenz untermalt, und ich finde sowohl dieses Setting in dem Theater mit dem Vorhang auch und mit dem Orchester, das hat mir wirklich dieses Gefühl gegeben, Sony richtet sich hier an erwachsene Menschen, die einen gewissen Anspruch haben, auch an die Titel, an die Kunstwerke, mit denen sie sich auseinandersetzen wollen. Mhm. Und nimmt das ernst. Ja? Kein großes Gelaber, keine großen PR-Versprechen, nichts dergleichen. Also bei EA zum Beispiel war das ja so Kontrastprogramm.
Ja, EA war eine relativ schwache PK.
EA leider. War vor allem eine ganz klassische PK, ganz klassische ja. E3-PK. Und bei Sony hat man einfach gemerkt,
es wurde nicht geredet.
Die haben so eine Eleganz, ja.
Ja.
Auch mit dem überhaupt, dass man diese ganzen. Normalerweise hast du ja bei diesen Konferenzen immer so viel so Dubstep und ein bisschen Rockmusik. Ja,
ging gar nicht. Alles was wie Ubisoft zum Beispiel. Ubisoft hat ja wirklich dieses sehr, sehr bunte und sehr schrille gemacht und das war Sony überhaupt nicht. Die haben komplett auf sehr elegantes Setting gesetzt und das mit God of War anzufangen dann entsprechend mit dem Orchester, das war super. Vor allem, das Orchester hat ja wirklich, ich glaube, 5 Minuten erstmal nur gespielt.
Ja.
Und ich habe aber sofort gesagt zu Kollegen, die dann auch in der Chatparty waren, so, God of War. Das wird God of War.
Ich wusste das nicht, ich kannte God of War ja vorher. Also ich kannte es schon, ich hatte es nie gespielt. Aber
nachholen, also vor allem den dritten.
Diese Eleganz hat mich wahnsinnig gefesselt. Aber mach mal Nummer 4 hast du noch, ne?
Ja, Nummer 4. Bei Nummer 4 habe ich ein bisschen gemogelt, weil ich hatte ursprünglich gedacht, ich nehme Resident Evil 7, weil das auch ein schöner Gag war, dass man das so sieht, dass dann doch diese Kitchen-Demo Resident Evil 7 ist. Aber nein, es ist VR generell. Weil das wird das Technikthema sein jetzt für die nächsten Jahre. Da wird sehr viel Geld reingebuttert und es ist fast schon egal, ob es jetzt Oculus, Vive oder jetzt die Sony VR ist. Wobei ich bei der Sony VR noch die meisten guten Spiele erwarte. Weil man hat einfach bereits während der PK gesehen, dass Unmengen an Sachen, die da kommen. Und wir hatten es ja eben schon mit dieser Controller. Ja. Und zum Beispiel der Wolf von Inside PlayStation hat Farpoint damit gespielt und er hat gesagt, das war das große Highlight für ihn, der E3. Man hat das wurde auch gezeigt kurz im Trailer Farpoint, so man ist auf einem fremden Planeten mit einer Waffe und macht Monster halt platt als im Shooter. So, aber das dann wirklich immersiv. Wie gesagt, mit diesen VR-Sachen kann man viel machen. Die Entwickler werden ausloten, was da ist. Und ich bin sehr gespannt, was dann vor allem an Titeln, was dann kommt, wenn da mal diese Standardsachen durchgemacht sind. Ja? Mhm. So von wegen Shooter, Horror. Worauf ich mich freue, ist hier Eve Valkyrie zum Beispiel. Ja, das kommt, glaube ich, auch für die PS4.
Ja.
Weltraum ist immer toll, ja. Das ist, und so Weltraumsimulationen in so einem Weltraumschiff und dann fliegst du da drum im VR und kannst dich umgucken. Also ich glaube, mit VR kann man sehr viel machen und vor allem es wird so viel Geld in diese neue Technik reingebuttert, sowohl was die Spiele angeht als auch die Hardware. Die wissen ganz genau, das darf nicht floppen. Also werden die sich da. Das ist nicht wie damals mit Nintendo hat es, glaube ich, gemacht bei den 90ern. Ne? Da hatten sie ja dieses Virtual Boy oder was
ja, genau, ist, da gab es auch diese Lightgun.
Genau. Und ich glaube, das wird diesmal nicht so floppen, dass da nur 2 Spiele für rauskommen und danach nie wieder.
Ja, ich glaube auch, es wird kein nischiges Gimmick werden.
Genau.
Ich glaube aber auch, also bei VR, ich stimme dir zu, ich fand das total toll. Ich würde mir auch wünschen, ich fände das echt spannend, so ein Weltraumspiel, was aber nicht unbedingt ein Shooter ist.
Ja, also schießen
Explore,
kann, ne?
Ja, genau. Also cool. Schießen kann irgendwie so Teil der Mechanik sein. Aber ich erinnere mich noch an dieses Spiel, ich habe leider den Namen vergessen. So ein Science-Fiction Ding, was man auch irgendwie mit mehreren Leuten, wir hatten das damals auf LAN-Partys häufiger gespielt. Mhm. Und da fliegst du so durch den Weltraum, du kannst Handel treiben, Bündnisse schließen, so ein bisschen wie Eve, aber halt technisch simpler. Mhm. Also von den Mechaniken, spielerischen Mechaniken. Und sowas, was auch ein bisschen, ja, vielleicht wird No Man's Sky genau dieses Ding.
Hat ja der, ich glaube, Sean Murray hat ja sogar gesagt, dass die Idee zumindest interessant wäre, VR-Unterstützung für No Man's Sky
anzubieten. Das machen die bestimmt.
Es bietet sich so an.
Also das, eben, also gerade bei diesem Spiel.
So genau, und gerade sowas wie No Man's Sky, wo du wirklich Exploring ist ja so das Hauptding, was du da machst, größtenteils. Ja, und vor allem nebenbei, No Man's Sky stellt indirekt mal den Allzeitrekord auf für das größte Spiel aller Zeiten, weil das Spiel ist einfach groß wie ein ganzes Universum. Im echten Maßstab. Das ist, also solche Spiele eignen sich dafür super und ich gebe dir recht, ich hoffe, dass es nicht nur Gimmick ist, sondern dass das wirklich eine neue Möglichkeit ist, dem Spieler eine Welt zu zeigen. Und man muss es ja nicht nur auf Spiele begrenzen, VR. Man kann das ja zum Beispiel auch für Schulen, also Geschichtsunterricht. Da möchte man was über die Französische Revolution machen und dann setzt man den Leuten so ein Headset auf und dann ist dann so eine Schulsoftware meinethalben, ja, wo du dann wirklich in Paris der Französischen Revolution oder so stehst und dir das angucken kannst.
Ja.
Weil das für Schüler und Jugendliche noch besser ist, natürlich, weil greifbarer, als wenn ich nur, ich lese jetzt einen Text über die Französische Revolution, als wenn ich sagen kann, boah, ich stehe jetzt hier mittendrin auf dem, weiß ich nicht, ja, auf irgendeinem großen Platz, wo gerade eine Hinrichtung stattfindet oder so, ja, Assassin's Creed lässt grüßen. Ja. Aber sowas, ja, also dafür, die Anwendungsmöglichkeiten, die müssen halt ausgelotet werden und dann kann da auch viel kommen.
Mein fünfter Punkt und letzter Punkt ist ausnahmsweise mal nicht von der Sony-Konferenz. Ich bin ja einfach
ernst. Das muss man auch, muss man sich vielleicht auch ein bisschen für entschuldigen. Wir haben so gut wie nichts von anderen PKs bisher gehabt, weil man muss auch sagen, es war. Ja,
die waren halt nicht so gut.
Die waren nicht so gut.
Ja, tut mir leid, aber es ist halt so. Ich bin vielleicht auch ein bisschen Sony-Fanboy, kann man schon sagen.
Wir haben beide eine PS4.
Ja, aber ich bin auf jeden Fall, ich will das jetzt noch mal ein bisschen, will meine Perspektive noch mal ein kleines bisschen erweitern. Ich habe nämlich eine Sache gefunden auf der Microsoft-Konferenz, die ich wirklich spannend fand. Und das war ein Titel namens We Happy Few.
Ja.
Da geht's so um den Umgang mit Zwangsoptimismus. Oder so, da gibt's irgendwie so Joy-Pillen, die man nehmen muss. Und wenn man die dann nicht nimmt, das ist dann also wie so ein bisschen dieser Begriff, den Alex bei uns im Kolloquium so sehr mag, der Walking Simulator. Ja,
also, ja, genau.
Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt anders bezeichnen soll.
Das ist ein eigenes Genre mittlerweile, so mit wie Sachen wie, ich glaube, Gone Home oder hier.
Ja, Firewatch.
Firewatch und die ganzen
DRS. Ja, aber also es ist auf jeden Fall, es sieht so aus, als wenn es jetzt nicht irgendwie super einen großen Fokus auf die Spielmechanik hat, sondern eher auf die Geschichte und auf diesen Übergang von dieser Sichtweise, in der man so diesen, diesen Zwangsoptimismus teilt, noch durch diese Pillen, die man einnimmt.
Mhm.
Und dann nimmt aber der Protagonist sie nicht mehr ein und dann bricht nach und nach so die Realität in diese Welt ein. Und dann wird man auch gejagt, we've got a downer hier oder sowas kommt dann drin vor. Und das fand ich, das sah wirklich, wirklich gut aus. Da bin ich drauf gespannt.
Ich fand das auch, es hatte so diese Bioshock-Vibes. Ja, also, dass man sich in dieser Welt befindet, die eigentlich eine Dystopie ist, in der aber noch niemand so richtig kapiert hat, dass es eine Dystopie ist, weil die Leute alle auf Drogen sind. Und ich fand das auch so creepy, dass du nicht die Gesichter wirklich siehst, sondern du hast halt diese weißen Masken auf. Und das fand ich interessant. Man sieht dann so, da ist so eine Piñata, die aufgeschlagen wird im Trailer. Und an einem stellt sich dann raus, dass die Piñata was ganz anderes ist. Ich werde nicht verraten, was, aber guckt euch den Trailer mal an und dann werdet ihr auch dann vielleicht mal große Augen machen, weil das fand ich sehr cool gemacht. War ziemlich schockierend und auch ziemlich blutig.
Ziemlich blutig. Okay, deine Nummer
5. Da muss ich nicht mehr reingucken. Da habe ich auch mal eine Ausnahme gemacht, nicht von Sony.
Jetzt geht's zu Ubisoft.
Nein. Ubisoft hat auch ein paar Sachen, schöne Sachen wie For Honor und so, die wurden aber schon letztes Jahr angekündigt.
Ja, deshalb zählst
du. Deshalb zählst du nicht rein. Nein, es ist Legend of Zelda Breath of the Wild.
Breath of the Wild.
Das ist, also, Nintendo. Ich möchte es an dieser Stelle mal ganz kurz das Wort an Nintendo richten. Ihr habt den Titel, auf den alle am meisten warten, zeigt einen Trailer und was macht ihr danach? Eine Stunde lang zeigt ihr mir, wie Pokémon gespielt wird?
Ja, genau, das habe ich auch gesehen.
Also, auch hier wieder. Nintendo, lernt ihr eigentlich mal, wie man gute PKs macht? Es ist unfassbar. Also, es war keine PK, es war ja so ein Livestream. Und dann haben sie halt Zelda dann doch noch gezeigt. Und zwar wirklich sehr viel Zelda. Es wird mit sehr vielen Konventionen brechen. Es ist jetzt Open World. Gerüchten zufolge weit größer als das, was man in Skyrim hatte. Von dieser Spielwelt.
Mhm.
Es hat Rollenspielelemente wie blöde. Also wirklich, dass du das so leichtes Crafting hast und Link hat jetzt auch so eine Sheikah-Slate heißt das, so ein kleines Tablet quasi, was wie ein Allzweck, wie so ein Schweizer Taschenmesser funktioniert, weil du dadurch das kannst du als Fernglas benutzen und kannst damit Gegner markieren, wie in Far Cry zum Beispiel. Man hat jetzt, okay, gut, optisch, ich glaube, da wird die Wii U auch ziemlich an ihre Grenzen gebracht.
Ist es nicht NX?
Das war das, was man bisher gesehen hat, war, also das Gameplay, was ich gesehen habe, war noch tatsächlich Wii U. NX-Gameplay hat man noch nicht gesehen. Da bin ich sehr gespannt, was da noch kommen wird. und wie die NX vor allem performiert, denn da gibt es ja auch die verschiedensten Gerüchte, dass die angeblich die Leistung von einer PlayStation Neo haben soll, von der wir übrigens nichts gesehen haben auf der PK, sonst hätte ich die mit Sicherheit auch reingenommen in die Liste.
Ja.
Auch da wird man dann gucken, angeblich soll es ja noch dieses Jahr kommen, die Neo. Und NX, Nintendo, auch hier, ihr hättet, zeigt doch irgendwas. Entweder können sie nichts zeigen oder sie wollen stur einfach nichts zu dieser Konsole zeigen. Aber es ist die größte Fachmesse der Welt, wenn es um Videospiele geht.
Mhm.
Und das ist eigentlich immer ein gutes. Oder vielleicht machen sie auch ein eigenes Event. Ich weiß es nicht, aber hätte ich erwartet.
Also,
aber Zelda war, diese ganzen Konventionsbrüche. Na, wie viele Jahre gibt es Zelda mittlerweile? Über 25, glaube ich.
Ja,
locker.
Ja. Aber ich weiß nicht, ich bin so, ich habe das auch gesehen. Ich habe diese Nintendo Treehouse, hieß das ja, glaube ich, ne?
Genau.
Hab mir es angeschaut und dann kam dann erst Zelda und habe ich gedacht, so, ja, das sieht schon, also das sieht nicht schlecht aus, sieht nach einem guten Spiel aus, aber auch nicht nach so einem Übermeisterwerk oder sowas, sondern halt einfach irgendwie nach einem coolen Zelda.
Mhm.
Und dann kam diese Pokémon-Geschichte und habe ich gedacht, das erste und einzige Mal, dass ich wirklich dann aufgehört habe, mir so eine Konferenz anzuschauen, weil das so öde war.
Sie haben einem erklärt, was das ist, wenn so Leute am Wegesrand stehen und dich angucken. Also ja, jeder hat in seinem Leben bestimmt einmal ein Pokémon-Spiel in der Hand gehabt mittlerweile. Das kann mir keiner erzählen, der mit Videospielen was zu tun hat, dass der nicht irgendwie kapiert, oh, was ist das? Also das deshalb, eine Stunde darauf zu vergeuden, wo jeder auf Legend of Zelda gewartet hat, weil man wollte endlich wissen, wie heißt das Spiel, was wird es für Mechaniken haben, und dann macht man Pokémon.
Also, ja, das sind die Innovationen bei Nintendo, die sind so klein mittlerweile, dass man schon viel Zeit darauf verwenden muss, um zu erklären, warum das jetzt eine Innovation ist. Wie das zum Beispiel, dass diese kleinen Balken oben und unten ins Bild kommen, wenn man bei Pokémon sich einem anderen Trainer. Naja. Also, ich finde, Legend of Zelda, das sieht gut aus und ich würde das bestimmt auch spielen, aber es wird nicht reichen, um mich davon zu überzeugen, mir so eine NX zuzulegen. Es sei denn, NX ist irgendwie so eine App, die auf anderen Konsolen erscheint und da sozusagen eine eigene Konsole emuliert. Das wäre mein Traum, das wird aber nicht wahr werden. Also das wird nicht wahr werden.
Also was bei der NX spekuliert wird, ist ja, dass sie portabel sein soll und dass man quasi unterwegs dann spielen kann und dann auch wieder zu Hause. Und das wäre durchaus interessant. Ich kenne auch Leute, die wirklich gesagt haben, nach der Zelda-Enthüllung, dass sie gesagt haben, das könnte wirklich ein Meilenstein nochmal werden, oder weil es eben dieses Spiel so umwirft in so vielen Sachen. Andererseits, ob das jetzt der große Brecher ist, man merkt einfach, wie wenig Nintendo dieses Jahr hatte.
Ja,
das tut einem fast schon weh. Sie haben nur zwei Sachen gehabt, die sie eigentlich groß zeigen konnten. Und sie wollten ursprünglich auch nur Zelda zeigen. Und dann gab es einen riesen Shitstorm, weil sie gesagt haben, ihr wollt uns doch nicht nur ein einziges Spiel zeigen, tatsächlich. Also, Nintendo muss mal wieder in die Puschen kommen.
Nee, Nintendo muss einfach lassen. Nintendo muss einfach sagen, wir machen jetzt keine eigenen Konsolen mehr und so weiter. Wir konzentrieren uns auf gute Spiele, machen gute Software, wir sind Publisher und dann machen wir hier schön Legend of Zelda und Pokémon und sowas und dann kommt das für, was weiß ich was, meinetwegen auch Xbox und PlayStation und so.
Okay.
Und dann
läuft der Moment, wenn ich auf der PlayStation 4 Pokémon zocke, wird der Moment sein, wo Schweine fliegen.
Also, wenn ich jetzt hier, ich bin ja so ein PS Vita-Mensch, ne?
Ja.
Wenn ich jetzt hier schön Pokémon auf der PS Vita hätte, das fände ich grandios. Da würden viele Leute, da würde Nintendo, klar, aber ich meine, das werden sie nicht machen. Also Handheld, da haben sie ja
den Markt 3DS.
Ja. Und da sind sie auch gut, so. Das ist geschenkt, ja.
Mhm.
Aber diese fürchterliche Wii U-Geschichte.
Naja, die Wii U, oh Gott.
Wii U, nein. Lass uns lieber das Quiz spielen.
Das Quiz. Okay, wie gesagt, der gute Bastler NNP hat mir da die Fragen geschickt. Stimmt, das gab's ja auch noch. Ach ja, klimper mal ein bisschen.
Ich klimper.
Oh, vorsichtig! Oder,
ich habe mich nur darüber gelehnt. Ich klimper ein bisschen, während du deine E-Mails rausholst.
Ja. So. Okay.
Warte?
Ja.
Das Pixeldiskurs-Quiz.
Genau, und das Thema, was er sich ausgesucht hat, ist Konsolentrivia.
Konsolentrivia,
jetzt wird's.
Oh Gott,
ich ahne Böses.
Okay. Wir machen das so. Also wir spielen immer, es gibt zwei leichte Fragen, zwei mittlere, zwei schwere. Mhm. Du bekommst eine Frage, ich bekomme eine Frage, wir können sie uns im Wechsel stellen. Und dann eine richtig beantwortete Frage gibt einen Punkt.
Ich dachte, man würde, dass jede Frage für uns beide gelten würde. Oder, achso, wir machen es dann im Wechsel. Gut, okay.
Nee, genau, also man sollte, wir können es jetzt im Wechsel machen, weil normalerweise würde ich jetzt sagen, ist es dann so, dass man, du hast zwei Fragen, ein Gast ist dabei, hat zwei Fragen. Du sagst dann, ich nehme Frage A oder Frage B, sodass quasi der Gast auch nicht beeinflussen kann, wer welche Frage bekommt. Jetzt können wir es halt einfach so machen.
Halt so.
Müssen wir halt so improvisieren.
Okay.
Jetzt ein Punkt. Wie hatten wir das? Genau, bei falscher Antwort oder wenn du nicht weißt oder falsch antwortest, hat der andere nochmal eine Chance zu antworten und kriegt dann auch einen Punkt.
Okay,
also es gibt immer einen Punkt für die richtige Antwort. Bei falscher Antwort hat die andere Person eine Chance. Und wir machen das jede Woche und dann gucken wir am Ende des Jahres oder was
weiß ich was. Da wird dann geguckt, wer ist der größere Nerd.
Genau. Oder wir können das vielleicht dann auch irgendwie so, können das so als monatliche Sache machen und dann immer am Ende des Monats gibt es dann irgendwas. Okay. Da kriegt dann einer von uns irgendwas Schönes. So.
Ja.
Okay. Pizza oder was weiß ich was.
Oh, super, das ist ja direkt dann schon wieder sportiv. Soll ich dann die erste Frage stellen an dich? Oder möchtest du die erste Frage stellen?
Warte, ich muss mich aufwärmen.
Mach das hier. Mach hier einen auf Rocky.
Okay.
Super.
Na.
Oh Gott, nein.
Okay, Frage 1.
Frage 1. Sony Computer Entertainment hatte die PlayStation 3 zwischen den Jahren 2006 und bis 2009 mit einem speziellen Front beworben. Doch aus welchem Hollywood-Blockbuster stammt der Schriftzug?
Spider-Man.
Ich glaube, er hat die Fragen unten drunter angehangen. Ja, die alte PlayStation 3 ist exakt der gleiche wie bei der Spider-Man-Trilogie aus dem Jahr 2002 bis 2007.
Yay, ein Punkt!
Okay. Man darf nicht zu weit runterscrollen, weil sonst sieht man nämlich die Antworten von den anderen auch. Also die hatte,
okay, deshalb, nicht zu weit runterscrollen, gut.
Also so weit runterscrollen, dass du halt die Antwort siehst natürlich dann.
Mhm. Ah, schönes Handy.
Ja.
Frage 2. Mit der PlayStation Portable und der PlayStation 3 setzte Sony Computer Entertainment im User-Interface auf eine sogenannte Cross-Media-Bar. Bei welcher Konsole hatte Sony die XMB jedoch zum ersten Mal benutzt?
Also diese Cross-Media-Bar, ne? Wann die zum ersten Mal benutzt wurde?
Ja.
Das. PlayStation 2?
Ja. Ja.
PlayStation 2, ne? Weil
ich würde
bei der 3 war es ja auch schon, dann gab es ja auch dieses Cross-Media-Ding.
Genau, also ich würde sagen, die Antwort ist ein bisschen spezifischer, aber das ist so spezifisch, dass PS2 eigentlich gelten kann. Also die Antwort ist, hat er geschrieben hier, die Cross-Media-Bar wurde zuvor bereits bei der PSX-Version der PlayStation 2 genutzt, die ausschließlich in Japan erhältlich war.
Basler, du Sack. also das waren jetzt die einfachen Fragen.
Das waren die einfachen? Oh. Einen Punkt.
Beide haben einen Punkt. Okay, Frage 3. Die originale Xbox hatte zunächst einen recht klobigen Controller zu bieten, später auch den kompakteren Controller S eingeführt hatte. Warum hatte sich Microsoft für die Einführung des kleineren Modells entschlossen?
Das weiß ich noch nicht. Ich habe noch nie auf einer Xbox gespielt. Also nur auf Presseevents und so. Aber ich würde jetzt einfach mal, ich gebe jetzt einen Wild Guess.
Einfach mal, genau.
Ach, du kannst ja, weißt du die Antwort?
Ich kann die Antwort nachgucken.
Na, aber wenn du die Antwort siehst, dann kannst du ja danach nicht mehr,
weißt du? Richtig. Das heißt, also ich werde sie nicht gucken.
Schau mal nicht nach.
Ich gucke nicht nach. Wie gesagt, ich habe jetzt nur die Frage hier noch.
Genau,
wir sollen ja beide dann beide.
Wir müssen jetzt beide
warten. Genau.
Und wenn mein Tipp richtig ist,
dann kriegst du den Punkt.
Wenn
meiner richtig sein sollte.
Ja, wenn beide richtig sind, kriege ich trotzdem den Punkt, weil die Frage an mich gestellt
war. Tobi, was hast du dir ausgedacht?
Ey? Also ich vermute jetzt einfach mal, weil ich weiß noch, dass die Xbox-Controller damals mit Batterien betrieben waren, weil das zu viel Batterieleistung gefressen hat.
Würde ich auch sagen. Also macht keinen anderen Sinn. Oder? Nee, ich habe einen anderen Tipp. Ich mache mal einen ganz weirden Antwort. Ich behaupte, dass die Spieler in Japan, die wenigen Spieler in Japan, dass er denen zu groß war für die Hände.
Okay, okay, lass uns mal nachschauen, was richtig ist.
Ja. Wahrscheinlich hast du recht. Der Xbox-Controller bekam ein Redesign, um auch das japanische Publikum anzusprechen.
Nein!
Die Verkaufszahlen der Xbox waren in Japan nämlich recht überschaubar. Das kompaktere Modell war dann letztendlich besser auf die japanische Demografie zugeschnitten, ehe man das Modell auch in den Westen brachte. Ich hab's vorher nicht gewusst, es steht hier wirklich. Das ist echt unfassbar.
Fair enough, ein Punkt für dich.
Es wäre okay. Ich habe jetzt wirklich blind geraten. Super.
Das ist übrigens ein Ukulele, was dir hier gerade hört.
Ja.
Mach ich jetzt immer bei falscher Antwort kommt immer.
Und dann bei der richtigen.
Bei der richtigen? Weiß ich nicht.
Was macht man da? Einfach einen anderen. Ja, also, so. Jetzt bist du, glaube ich, dran, ne? Ja, genau, mit Frage 4.
Frage 4, also steht jetzt 2-1 für dich.
Ja.
Auf der Xbox One hatte man vor wenigen Monaten damit begonnen, Xbox 360-Titel für eine Abwärtskompatibilität freizuschalten. Mhm. Doch nur wenige wissen, dass bereits die originale Xbox abwärtskompatibel sein sollte. Welche Titel wollte man unterstützen? Und warum wurde die Abwärtskompatibilität dann doch ad acta gelegt?
Von der 360 oder von der.
Die originale Xbox.
Die originale Xbox sollte. Genau.
Doch nur wenige sein. Wissen, dass bereits die originale Xbox abwärtskompatibel sein sollte. Welche Titel wollte man unterstützen? Und warum wurde die Abwärtskompatibilität dann doch ad acta gelegt?
Boah, welche Titel wollte man da unterstützen? Warum wurde es da ad acta gelegt? Das ist schon hier Blues hier. Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, aber zu was sollte die denn abwärtskompatibel dann sein? Also, es gab ja vorher nichts. Vielleicht zu PC-Spielen? Dann ist meine Antwort, dass man es zu Windows-PC-Spielen abwärtskompatibel machen wollte, aber da man sich damit die Xbox aber auch noch exklusiv Spiele hat und nicht die PC-Spieler bei ihrem PC bleiben und sich nicht die Xbox kaufen, hat man es dann halt sein lassen.
Mhm. Ja. Und warum hat. Ach genau, ja, okay, du hast die Antwort schon gegeben. Ja. Sag nochmal.
Das nach 30 Sekunden geht das immer.
Ah, okay.
Deshalb muss man immer ein bisschen wischen und dann bleibt das auch.
Warum wurde sie ad acta gelegt?
Weil man halt sich den PC-Markt nicht ruinieren wollte, würde ich behaupten. Dass man halt. Weil es gab vorher keine andere Xbox. Also, das
es war die originale
Xbox. Es war die originale Xbox. Also, von was sollte man denn.
Gab es eine andere Microsoft-Konsole?
Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Nee, das war doch ihr Einstieg in den Konsolensektor. Also.
Das kann eigentlich, nicht sein, ne?
Also, deshalb, ich bin gespannt, was der jetzt antwortet hat.
Also, ich scroll mal runter.
Was war denn dein Tipp?
Achso, ich muss auch noch.
Du musst ja tippen.
Ich würde sagen, ja, welche Titel wollte man unterstützen, ist die einzige vernünftige Antwort. Es müssten PC-Titel, aber da verwendet man ja eigentlich nicht den Begriff abwärtskompatibel, ne?
Eigentlich nicht. Also, das müsste ja.
Also, ich würde sagen, ich schließe mich dir an, PC-Titel, und ich sage einfach mal, damit ich auch eine unterschiedliche Antwort habe als du. Sie wurde ad acta gelegt, weil es technisch nicht möglich war.
Ja.
Ist wahrscheinlich falsch. Ist egal. Okay. Okay. Hä? Ah, okay. Antwort. Der damalige Sega-Präsident Isao Okawa wollte mit Microsoft eine Abwärtskompatibilität mit Dreamcast-Spielen umsetzen.
Ah, ja, klar. Da kam ja auch Shenmue dann. Kam ja auch für die Xbox Shenmue 2.
Du als Shenmue-Fan.
Ich habe nicht so weit gedacht, dass die jetzt tatsächlich mit Sega, ne? Shenmue, aber nicht, dass das abwärts kommt. Ach, das hat man nicht gemacht.
Allerdings wurden die Verhandlungen abgebrochen, da Microsoft den Dreamcast-Titeln kein Online-Play bieten wollte.
Ja, okay. Okay, ja, da ärgere ich mich jetzt gerade ein bisschen, weil ich hätte theoretisch drauf kommen können. Okay. Nun eine durchaus kuriose Partnerschaft.
Frage Nummer 5.
Nintendo durfte seinerzeit den Super Nintendo nicht überall selbst vertreiben. Ein Verbot des Imports japanischer Kulturprodukte, welches nach dem Zweiten Weltkrieg in Kraft trat, verhinderte, dass Nintendo die Heimkonsole in Südkorea veröffentlichen durfte. Deshalb suchte man sich einen Partner. Unter welchem Namen hatte Hyundai, ja, Hyundai, die Konsole in Südkorea vertrieben.
Was? Also, ja, ich kann die Geschichte natürlich nachvollziehen. Ich weiß auch, dass es Nintendo, das hieß ja irgendwie Famicom.
Genau, es hieß, Famicom hieß aber es in,
das
Japan,
war in Japan.
Und im Westen hieß es dann ja Super Nintendo. Nintendo.
Aber in Südkorea.
Boah.
Also, da muss ich jetzt wirklich ein Wild Guess irgendwie.
Wie hieß das Ding in Südkorea?
Ich sage mal.
Ja.
Also ich vermute mal, dass es irgendwie dem Famicom ich sag jetzt einfach mal ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es auch gerade. Also bei
Family
wird es doch bestimmt ist es irgendein Name, der so trivial ist, ja.
Game Master
Game System oder Super Game Club. Irgendwas mit Game.
Ich sag jetzt Super Game Master.
Super Game Master. Du sagst Super Game Master und ich sag Master Super Game.
Okay.
Alexander ist ein.
Beides falsch.
Es ist beides falsch. Also, er hat sich wirklich.
Er hat sich große Mühe gegeben.
Er hat sich große. Und er hat
ein bisschen zu viel Mühe. Das sind gute Fragen.
Falls er sich nochmal Fragen für uns überlegt.
Nein, bitte. Ist schon gut.
Ne?
Das dann, füllt so Wissenslücken, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hatte.
Okay. Wir waren dicht dran. Der Super Nintendo hieß in Südkorea Super Gumboy. Der N4 Gumboy. Also Super war tatsächlich drin.
Ja.
Der Nintendo 64 hieß später schlicht Gumboy 64.
Gumboy.
C-O-M. Gumboy, Gumboy. Nee,
Comboy.
Comboy, ja klar, stimmt, wie Computer, ja. Also
Comboy. Convoy.
Okay, habe ich wieder was gelernt.
Okay, Frage Nummer 6. Warte mal, was war es jetzt? Achso, kein Punkt.
Keiner
von 2-1 für dich, ne?
Ja.
Frage 6. Düdüm, düm, düdüm, düm. Das ist ja Battlefield-Sound eigentlich, ne?
Ja, richtig, so düdüm,
düdüm, ja. Düm, düdüm, düm. Frage 6.
Ja.
Im Jahre 2006 hatte Nintendo mit der Wii eine neue Art des Gamings eingeführt. Anstatt auf der Couch zu versauern, begann man dank der Bewegungssteuerung die halbe Einrichtung zu demolieren.
Tobi?
Okay. Sollte man jedoch einmal die Sensorbar zerstört haben, konnte man auch eine kostengünstigere und zeitlich begrenzte Notlösung nutzen. Mit welchem Haushaltsgegenstand konnte man eine Sensorbar simulieren?
Also zeitlich begrenzt, ne? Also das heißt,
also nur kurz,
Das musste irgendwas sein, was diesem. Ja, lass doch mal nachdenken. Also es muss ja was gewesen sein, was die Nintendo Wii hatte, was für eine Fernsteuerung? War es Infrarot?
Ich glaube, Gyro, oder? Ne?
Ja, aber diese Sensorbar, die das Signal auffängt von deinem Wii-Gefuchtelteil. Von der Wii-Fernbedienung. Das muss ja. Müsste Infrarot sein, oder? Das heißt, es muss irgendwas sein, was ich. Ich würde sagen.
Mikrowelle wahrscheinlich. Mit den Dingern geht doch alles.
Es muss irgendwas mit Alufolie. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas mit Alufolie dann benutzt wird. Die Alufolie bastelt man dann um diese gefakte Sensorbar rum. Und irgendwie. Deshalb auch nur zeitlich begrenzt. Irgendeine Bastelsache war es bestimmt. Oh Gott, das ist wirklich es ging nur zeitlich begrenzt. Das heißt, es hat nicht die ganze Zeit funktioniert.
Wahrscheinlich ist es irgendwann.
Wäre man kaputt dann gewesen. Also,
ja.
Es ist nichts. Boah. Also, diese Sensorbar. Ich sag irgendwas mit Alufolie, was man dann auf den Fernseher gestellt hat, damit das. Obwohl. So dämlich, Infrarot und Alufolie. Ich weiß nicht.
Soll ich Alufolie einloggen?
Ja, log Alufolie.
Ich sag jetzt Radioantenne.
Ah, ja klar.
Und scrolle runter.
Ey, wahrscheinlich ist es tatsächlich Radioantenne. Ne?
Oh. Antwort Nummer 6. Man kann Kerzen als Ersatz für eine Sensorbar nutzen.
Ach, oh Moment, ich glaube, da habe ich sogar mal vor Urzeiten was zu gelesen.
Das Licht der Kerzen fungiert als Infrarotlicht der Sensorbar, welches vom Controller erkannt wird.
Also ich hatte zumindest mit Infrarot, weil ich das tatsächlich Infrarot... Ach, du, ja, deshalb, also, auch nur, deshalb auch nur zeitlich begrenzt.
Klar, ja, klar. Und da muss natürlich auch, so macht das vielleicht Sinn, also die, wenn ich es richtig verstehe, seine Antwort hier, dann wird nicht, also ist die Sensorbar nicht dazu da, um den Controller zu erkennen, sondern der Controller erkennt die Sensorbar.
Ja.
Also muss es quasi eine Lichtquelle sein, die erkannt wird vom Controller. Okay, wieder kein Punkt, aber fair enough. Also diese Fragen sind, die sind gut, die sind sehr spezifisch, aber deshalb auch sehr gut.
Also er hat ja wirklich sich, hat wirklich Konsolen-Trivia, also das als Thema. Ich hätte nicht erwartet, dass die dann tatsächlich so knifflig sind. Vor allem waren ja schon die ersten. Gut, da hat man noch drauf kommen können, ne, mit dem Spider-Man-Schriftzug. Das wusste ich auch tatsächlich. Aber zum Ende hin, bei der Sega-Frage ärgere ich mich gerade. Ich ärgere mich gerade wirklich, weil...
Dafür ist so ein Quiz
er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, so, der weiß, dass ich ein riesengroßer Shenmue-Fan bin. Und er gedacht so, okay, darauf könnte der Basti kommen. Und nee, sorry, bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe deine Erwartungen enttäuscht.
Na gut, aber vielen Dank. Wie wäre der Name? Tobi?
Tobias Stückmann heißt er eigentlich.
Vielen Dank,
ist Redakteur.
Tobias dort. Stückmann, Redakteur bei PS4News.de. Und ich würde sagen, es gibt noch einen Veranstaltungshinweis. Also wir halten 2-1 fest jetzt für das Quiz und machen dann einfach nächste Woche weiter.
Genau.
Veranstaltungshinweis. Nächste Woche in Kassel findet der dritte Teil einer Tagung statt mit dem Titel More Than Games 2. Ich habe mir rausgeschrieben dazu Zitat von der Seite, es wird vom ASTA Kassel organisiert. Die Vortragsreihe zu politischen und gesellschaftskulturellen Inhalten aktueller Videospiele geht im Sommersemester 2016 mit 3 neuen spannenden Themen in die zweite Runde. Und am kommenden, am 30. Juni, das ist der Dienstag, ne? Um 18 Uhr findet der dritte Vortrag statt, der dritte und letzte Vortrag mit dem Titel Der folternde Spieler, GTA 5 und die Welt der moralischen Unmöglichkeiten. Referent ist Thomas West, das MA in, weiß ich jetzt nicht genau, hat eine Abschlussarbeit über Elemente einer Spielethik geschrieben und bis März 2015 ist er noch an einem Forschungsprojekt auch zur Spielphilosophie beteiligt. Der hat einen Blog, der heißt, ich glaube, ergoludamus.de. Kann sein, dass es nicht .de ist oder sowas, aber wenn ihr euch dafür interessiert, einfach mal googeln ergoludamus. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei und wenn ich es richtig verstehe, kommst du mit dorthin?
Am Dienstag?
Dienstagabend, 18 Uhr fängt es an. Also müssten wir
dann
auf 4 oder so einen Zug rüberfahren oder so?
Würden uns das dann da angucken?
Würden uns das angucken, ich würde da den Vortrag aufnehmen. Mhm. Wenn der Thomas West, ich habe schon mal versucht, den zu finden irgendwie und zu schreiben. Ich habe aber keine Kontaktdaten gefunden. Mhm. Aber mein Plan wäre, den Vortrag aufzunehmen und dann vielleicht noch irgendwie ein Gespräch danach mit ihm zu führen. Also für den Podcast.
Ja, wenn jetzt nicht noch was dazwischen kommt, es kann sein, dass noch meine Projektgruppe sich nächste Woche dann nochmal... Nee, wobei, wir haben ja schon festgelegt, dass wir uns nächsten Donnerstag treffen. Also es müsste eigentlich klappen, dann wäre ich dabei. Dann würde, genau...
Genau, das wäre dann, also nächste Episode dieses Podcasts ist aller Wahrscheinlichkeit nach dann eben der Vortrag zu Der folternde Spieler, GTA 5 und die Welt der moralischen Unmöglichkeiten. Da hatten wir damals auch schon mal einen Podcast zu gemacht, zu Foltern.
Zu Foltern. Und genau, wir machen dann ja nächste Woche, dann nehmen wir dann den nächsten auf.
Ja, also müssen wir mal sehen, ob wir dann nächste Woche den oder aufnehmen oder ob das der wird.
Ja.
Das müssen wir dann sehen. Je nachdem, wie das mit dem Thomas West dann läuft, ob der da irgendwie Lust hat.
Ja.
Wenn der irgendwie sagt, ich habe hier irgendwie Zeit, mich hier mal 2 Stunden mit euch hinzusetzen, dann können wir auch einen kompletten Cast dort machen. Müssen wir dann halt sehen. Aber falls euch das interessiert, kommt vorbei. Genau. Falls ihr keine Zeit habt, vorbeizukommen oder von zu weit wegkommt, ist es kein Problem, weil wir werden das wahrscheinlich aufzeichnen und euch zuliefern. Und jetzt?
Ja, richtig.
Kommt der große Abschluss dieses Podcasts.
Ja, mit Pauken und Trompeten.
Ja, ich hatte ja angekündigt schon in der letzten Episode, dass ich gerne immer so einen Song der Woche machen würde. Dass also immer am Ende des Podcasts ein Stück gespielt wird. Ein Lied, das vorzugsweise von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern stammt. Falls ihr also in einer Band seid, falls ihr Musik macht oder was auch immer, dann lasst mich das wissen. Schickt mir eine E-Mail, simon@pixeldiskurs.de. Oder haut mich auf Twitter an, @StefanSimond. Und dann können wir darüber kommunizieren. Dann können wir nämlich euer Stück hier spielen. Ich brauche nur eine Audiodatei Und ihr könnt mir dann noch einen Link dazu geben, auf den ich verweisen soll. Und dann ist das ja vielleicht, dann haben wir ein bisschen schöne Musik am Ende immer.
Ja.
Über so eine Radioshow. Und ihr habt ein bisschen Klientel.
Richtig.
Und der Song dieser Woche kommt von Phasenkind. Das ist, liebe Grüße an den Marc, Marc Nold. Der war für einige Monate selbst Teil des Kolloquiums und studiert jetzt, glaube ich, irgendwo anders, irgendwas anderes. Er ist auf jeden Fall nicht mehr dabei,
ja.
Was ich sehr bedauere. Aber sein Künstlername ist Phasenkind. Ihr findet ihn auf Facebook. Er ist Rapper. Und echt gut, jetzt dieses Stück, das heißt Grau.
Was ist denn jetzt los?
Oh, jetzt hat mein Handy, guck mal, ich habe so Voice Command eingestellt.
Ach, das, okay.
Sage okay Google oder tippe auf das Mikrofon. Oh, nein!
Sehr gut. Liebe Zuhörer, das sind die Probleme der Technik.
Nein, ich will mir keine Bilder ansehen.
okay. ja, Technik. So. Technik ist wunderprächtig. Also.
Also Phasenkind. Das Stück heißt Grau. Das ist echt gut. Der hat der Phasenkind hier, verdammt guter Flow. Ja? Also eindrucksvolle Refrain. Können wir uns ja gleich dann auch nochmal zusammen anhören, so damit du weißt, was da jetzt quasi kommt, was wir den Leuten hier zumuten.
Ah ja, genau. Das machen wir dann so rein.
Genau, das Stück ist von der Platte Okay. Die könnt ihr auf iTunes vorbestellen. Das Stück heißt Grau. Wir verabschieden uns für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Podcasts, die da noch kommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt an unserem Gebabbel eure Freude gehabt.
Ja, bleibt dran. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, auf iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Liked unsere Facebook-Seite, folgt uns auf Twitter @pixeldiskurs, @StefanSimond. Und was dies
The genau,
Möller-S.
Genau, The Möller-S.
YouTube-Kanal haben wir auch.
YouTube, alles.
Wir haben alles.
Und es wird alles beschallt und gemacht.
Okay.
Schaut vorbei.
Schaltet nächste Woche wieder ein, lasst uns Kommentare und Feedback da. Ja.
Bis nächstes Mal.
Tschüss. Ciao.
Taumel in den Traumwelten umher, laufe ohne Ziel in der gräulichen Hemisphäre und du schlenderst, erfreust dich an dem Glück, das du erfährst. Wer könnte schon ahnen, dass sich das alles mal verfährt? Die Farbe wäscht sich raus, so das Schwarz wird ersetzt durch Grau. Versuche wegzulaufen, weck mich auf. Bitte, bitte lass mich endlich verschwinden. Inzwischen will ich doch schon längst hier fort. Doch das Leben sagt bitte, bitte sag das Zauberwort. Du kannst nicht weg, das ist ach, ihr kennt den Rest. Das hat alles verschlimmert. Für immer fühle ich mich angekommen. In einer Welt, wo Gefühle nicht mehr bedeuten als Bedeutungslosigkeit zu fühlen. Ich war mal roh, hatte Kanten und Konturen. Doch ich war damit nicht cool, wollte eine neue Form. Ich wollte sie so fühlen und ich wollte sie so schnell. Und ich wollte sie mal ändern, doch sie euch nur zu. Solange ich schlafe, yeah, bitte halt dich wach. Wollen aufwachen und warten. Doch dieser Traum, er hält mich ab. Oh yeah, zu hohe Erwartung. Yeah, bitte lass dich los. Wollen entspannen und warten. Doch jeder empfindet Emotionen ganz anders als die anderen. Oh, oh. 2, 3 Schritte reichen nicht in der Wirklichkeit. Muss Erfahrungen sammeln, lernen mich zu verirren in meinem Labyrinth aus Glas. Seh das Ziel, aber der Kontrast ist zu verwirrend. Doch ich weiß, dass ich es finden kann. Muss nur alles dafür tun. Gedanken werden geflutet in meinem Verstand. Sag auf Wiedersehen zu der Geisterstadt, die wie von Geisterhand verschwunden ist, weil unser Geist es schafft, sie umzubringen. Wo Menschen vorbeigingen und in ihr Zeit finden, zum Zeitschinden, doch keine Zeit da ist, um sich umzusehen und zu erkennen, dass die Welt gar nicht so schlimm ist. Das Ding ist, Probleme sind da, wo sie entstehen. Also brauchst du die Tränen, damit du die Sonne wahrnimmst. Denn erst nachdem es regnet, siehst du's in allen Farben. Das Labyrinth ist erstrahlt und du läufst dann diesen Weg. Man lebt nicht um zu träumen, nein, man träumt um zu leben. Solange ich schlafe, yeah, bitte halt dich wach. Wollen aufwachen und warten, doch dieser besser. Doch dieser Traum, der hält mich ab. Oh yeah. Zu hohe Erwartung. Yeah. Bitte lass dich los. Wollen entspannen und warten. Doch jeder empfindet Emotionen ganz anders als die anderen. Zu hohe Erwartung. Bitte lass dich los. Wollen entspannen im Fahrtwind. Doch jeder empfindet Emotionen ganz anders als die anderen. Oh, oh, oh.